I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen an alle Hörer vom Autokino, auch an alle Leute, die hier zum ersten Mal zuhören. Heute gibt es unsere 25 Geheimtipps, die ihr überall streamen könnt wahrscheinlich sogar oder euch irgendwo kaufen und leihen könnt. Heute natürlich auch wieder an meiner Seite mein bezaubernder Partner Maxi. Hallo Maxi.
Hallo Christian.
Ich bin der Christian, schon ganz gut erwähnt. Und ja, wir machen heute so eine richtige YouTuber-mäßige Anmoderation.
Wirklich gerade sehr so. Ja. Hey Leute, drückt doch nochmal die Glocke, lasst mal
genau.
Ein Like da.
Ja, genau so war es auch gemeint. Und aber wir haben heute gesagt, wir machen mal unsere 25 Geheimtipps. Also wir haben gesagt, wir machen mal jeder 10 Geheimtipps, aber jetzt sind wir dann doch ein bisschen drüber rausgeschossen über das Ziel und haben ordentlich die Geheimtipps am Start, sagen wir es mal so. Das kommt alles später in der Folge, ne? Also wir für alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören, reden erst so eine halbe Stunde ein bisschen Unsinn, dann müssen wir so ein bisschen durchskippen und dann irgendwann reden wir so ein bisschen über das Thema, aber erwartet nicht zu viel. Das ist ja schon mal vorweggestellt.
Meinst du uns findet noch manchmal jemand?
Ja, klar, natürlich. Regelmäßig. Hm. Ich sehe das doch, die Zahlen gehen doch konstant hoch.
Stimmt, wir sind schon bei 100.000 pro Folge.
Das ist wirklich so, 100.000 Leute.
Es geht auch niemand als Hörer weg. Es gab noch keinen, der gegangen ist.
Nee, ich glaube, bei uns ist es so, es geht manchmal einer, weil er dann sagt so, jetzt reicht's wirklich, Leute, ich kann's nicht mehr hören, Chris.
Wenn du noch so witzig, halte ich nicht aus.
Ja, genau, ihr seid einfach so, ihr seid zu gut einfach. Das ist irgendwie, ich fühle mich unter Druck gesetzt in meinem Live, ihr seid zu gut. Das ist ja wie so Pamela Reif-Videos gucken, ne? Das guckt man ja, während man trainiert und während man trainiert, denkt man sich, scheiße, die ist richtig fit, so fit werde ich nie, bricht das Training ab, blockiert Pamela Reif und hast sein Leben. Das machen viele Leute so, glaube ich.
Wer ist denn Pamela Reif?
Das ist mir neulich, hat mir der Hotze davon erzählt, das ist eine YouTube, ist eine Instagrammerin, die einfach nur fit ist, Max. Das ist die und die ist, das ist ihr Job. Sie ist einfach saufit. Und finde ich einfach stark. Und die macht so Videos, wo sie sagt, Leute, darum bin ich so fit. Und das gucken sich gerade sehr viele an. Also die ist, glaube ich, gerade so mit 6,1 oder so Millionen schon irgendwie der...
6,1, das sind ja fast so viele wie in Deutschland leben.
Das, also jetzt mal ohne Scheiß, das ist schon eine richtig große Zahl, oder?
6,1 habe ich, glaube ich, ich überlege gerade, ob ich das schon mal bei irgendeinem deutschen Künstler gesehen habe. Also so Bibi oder Dagi, die hatten... 4. Also, da habe ich ja schon lange nicht mehr geguckt. Die hatten dann so 2-3 Millionen irgendwie sowas.
Jetzt bin ich ja ein bisschen, was Baby hat. Ja, aber du hast vollkommen recht, ja. Die sind, die ist schon richtig groß. Oh ja, die hat 7,6 Baby. Also,
okay.
Gut.
Alles vollgenommen. Dann ist es schon auch noch Platz nach oben. Ja. Aber es ist schon, also 6,1. Und ich finde es immer so krass, ne? Also, wertungsfrei. Aber ich habe von der noch nie gehört. Und dann frage ich mich, wie geht es überhaupt? Das sind ja Superstars.
Ja, ich bin's vor kurzem auch nicht. Also die könnte an der, guck mal, der folgt ja, also Bibi folgt ja jeder 10. Deutsche, ne? Oder also wenn man zu auf Deutschland drunter berichtet. Und ich glaube nicht, dass die wahnsinnig viele nicht deutschsprachige Follower hat, ne?
Ja, halt Österreich und Schweiz, aber
genau, aber die sind ja deutschsprachig, ne? Also das ist und Österreich, wie viele Leute wohnen in Österreich? 100? Ich weiß es nicht.
200, glaube
ich. 200, 300 und in der Schweiz ja noch weniger.
Naja, 150.
150. Und das Ding ist halt, dass ich mir so denke, also eigentlich sind so grob 80 Millionen. Und das, ey, die hat knapp ein Zehntel der Bevölkerung, weißt du, was ich meine, ihrer möglichen Zielgruppe folgt ihr auf Instagram. Das ist schon krank. Und die hätte auch an mir auf der Straße vorbeilaufen können und ich würde die nicht erkennen, weil ich das, und ich bin ja wirklich, also ich müsste doch wissen, wer das ist, aber ich habe keine Ahnung. Das ist,
wie viel folgen Knossi?
Nicht so viel, um Gottes Willen.
Aber Knossi hat gestern Twitch-Rekord gebrochen mit Sido zusammen. Die waren ja am Angelcamp.
Der weltweite Twitch-Rekord?
Nee, auf jeden Fall den deutschlandweiten.
1 Million Folgen, Knossi.
Das geht aber tatsächlich. Knossi hat gestern mit Sido zusammen, die haben sich einfach nur angelnd irgendwo hingesetzt und durften dabei nicht reden.
Und damit haben sie den Twitch-Rekord gebrochen.
326.000 waren einmal gleichzeitig drin.
Ja, das ist natürlich krass. Das muss man auch mal einfach sagen.
Aber Sido muss an einer Stelle irgendwie ausgerastet sein, als sich irgendwie ein Redakteur als Monster verkleidet hat und hat die Erschreckter dann einfach umgeboxt oder sowas. Ich habe das nur vorhin, ich wollte mir das vorhin durchlesen, aber dann kam ein Anruf dazwischen, der wichtig war. Und dann habe ich das nicht fertig gelesen, aber der Anfang war schon grandios. Also der sichtlich schlecht gelaunte Sido und dann kam der Anruf. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber dann mussten wir auch zum Podcast. Aber ja, die haben irgendwie gestreamt, wie die. Ich habe das nicht verfolgt, aber Knossi ist ja wirklich inzwischen so biggest in game irgendwie so neben Montana Black auf Twitch.
Ja.
Gefühlt im deutschsprachigen Raum und der hat halt irgendwie sich damit, mit dem hängen ja auch die ganzen Promis ab, also da gibt's ja auch mein Lieblingsvideo im Internet von 2019 war, wo Sido Bushido im Schwitzkasten von Knossi hängt. Und da also der hängen ja alle mit dem ab, die Atzen und was weiß ich. Und ja, deswegen ist ja klar, dass der dann auch so ein Sido mal kriegt und die haben sich halt da hingesetzt, geangelt und ja, jetzt sind sie irgendwie. Das muss richtig krass abgegangen sein.
Ist Sido ein Angler? Weil man weiß ja von Bushido, dass er großer Angler ist.
Also anscheinend ja. Ich weiß auch, dass Italo, Reno und Germany große Angler sind.
Wirklich?
Die sind richtig, aber schon immer.
Ja, Materia ist ja auch ein Riesenangler.
Das ist echt, also das hat, was haben es denn die Deutschrapper mit dem Angeln
eigentlich? Glaubst du, du machst doch mal, ey Max, wann hast du zum letzten Mal was so zum ersten Mal gemacht, wo du gesagt hast, ey, das probiere ich jetzt mal aus?
Als ich Dark Souls gespielt habe.
Nee, also du Computerspiele machst du ja regelmäßig. Aber wo du jetzt mal gesagt hast, da
poppt. Das ist einfach nur so ein gemeines Wort, Computerspiele. Das
ja. Dark Souls ist auch ein Computerspiel.
Ja, aber das ist ja trotzdem anderes Genre.
Ja, das okay, das verstehe ich. Aber
Max, das war für mich schon, ich sag die ganze Zeit, dass das für mich das Krasseste war bis jetzt in 2020, neben nach Disney World fahren. Aber du meinst jetzt mal so wirklich eine ganz neue Tätigkeit, ne?
Ja, wo du mal dich auf Terrain begeben hast, wo du dich vielleicht auch noch blamieren kannst und so.
Wie ein Ele.
Ja.
Was? Wie ein Ele, Terrain.
Ja.
Ich weiß es nicht. Das muss lange her sein.
Ja, also, mal raus aus der Komfortzone, Max, langsam, ne? Jetzt ist 2020, jetzt müssen wir da mal ein bisschen an uns halt arbeiten.
Maul, du machst auch genau die gleichen ja, Sachen
auf,
einfach.
Jetzt pass auf, ja, genau, ich wusste, dass das Argument kommt. Und jetzt hör zu, ich stell ja solche listigen Fragen nicht ohne Grund, weil ich kann nämlich jetzt punkten, denn ich war diese Woche, Achtung, Tennis spielen, wirklich wahr.
Hast du jetzt eine Comedy-Show oder was?
Nee, das ist wirklich wahr. Ich habe Tennis gespielt und ich war schon mal Tennis spielen Anfang des Jahres mit meiner Freundin und wir können das beide nicht, ne? Also wir haben das beide nicht gelernt, wir sind beide nicht ungeschickt und so, aber es ist wirklich schwer, da einen vernünftigen Ballwechsel hinzubekommen, wenn das beide nicht beherrschen. Und dann kam Corona, wir waren lange nicht und jetzt haben wir so Freunde von uns, die sind im Tennisverein und die gehen regelmäßig spielen und dann habe ich gesagt, sag mal, wenn ihr doch so oft spielen geht, nehmt uns doch mal mit, wir spielen mal mit euch. Und jetzt war es gestern soweit oder vorgestern und dann sind wir zusammen Tennis spielen gegangen zu viert und ich muss sagen, dann geht's. Wenn da jemand mitspielt, der das halt auch kann, der die Bälle immer wieder rüberbringt, dann funktioniert das schon. Aber es ist schon eine absurde Sache, wenn du so in dem Alter was machst. Und das nächste, was ich lernen will, Max, in meinem hohen Alter, ich bin ja schon 30 Jahre alt, ist Skifahren.
Kann ich so ein bisschen.
Du bist ein bisschen Skihase.
Also ich habe ja so eine ganz tragische, traumatische Geschichte, als ich als 15-jähriger dicker Bub auf dem Snowboard stand. Das war ja ganz, ganz schlimm. Das war ja einer der demütigendsten Momente meines Lebens, als der österreichische Skilehrer in der Pause noch zu meiner Mutter meinte, es wären eigentlich noch 3 Stunden, ich gebe ihm das Geld zurück, nehm's mit, bringt gar nichts. Und das war wirklich schlimm. Dann bin ich erstmal Germknödel essen gegangen. Und ich hatte dann nochmal Snowboard mit einem Privatlehrer. Da war ich dann so 16 oder so, ein Jahr später. Da bin ich dann schon mal auch einen Berg runtergekommen, aber immer noch sehr vorsichtig, aber mit Privatlehrer, der halt auch ganz anders sich behandelt und der halt auch so ein bisschen danach ausgesucht wird, wie empathisch ist er und so, ne? Der hat das alles schon ein bisschen besser hinbekommen. Und dann habe ich gedacht, so, vielleicht werde ich ja doch noch Snowboardfahrer, bin dann ein Jahr später mit der Klasse mit der 11., da waren wir dann auf Skifreizeit Und da war ich mit und da haben sie mich angeguckt, von oben bis unten gemustert, haben gesagt, da haben wir nichts. Und dann hat er doch noch irgendwo ein Board hinten rausgekramt, einer schrie dann, ja doch, doch, hopp was. Und dann kam er vor, gab mir so ein uraltes Board, ich stell mich hin, geh oben auf die Piste, tu meinen Fuß in die Bindung rein, und dann heb ich ganz kurz das Bein, weil ich irgendwie so aus dem Reflex mich jucken wollte und hab einfach ein komplettes Holzstück aus dieser Bindung rausgerissen. Also einfach so, das war so alt und so morsch, wäre ich damit irgendwo drüber gefahren, das wäre einfach direkt zerbrochen. Zum Glück habe ich ganz kurz mein Bein ungeschickt bewegt. Naja, und dann war so, habe ich es zurückgebracht, da sagt er, ah, deswegen lag's unten. Naja, dann geht's spazieren. Und dann musste ich spazieren gehen, dann war vorbei. Und das war meine Snowboard-Erfahrung und dann habe ich so ein bisschen so Skikram probiert. Und da gibt's ja diese legendäre Geschichte, wie ich als kleiner Junge auf einem Skier den Berg runterrase. Und ansonsten habe ich das dann so ein bisschen, so Schneeflug und so ein Kram habe ich gelernt, ja. Aber ich verstehe ja so Winterurlaub nicht. Warum man sich freiwillig so in den Schnee schmeißt mit so komischen Anzügen und die ganze Zeit der Kälte ausgesetzt ist und sich da nur aufs Maul legt. Also ich kapiere das
bin ich immer bei dir gewesen und ich habe gestern hat mir meine Freundin erzählt, was das Schöne daran ist. Und die hat es so schön erzählt, dass ich mir dachte, das will ich erleben. Die konnte da richtig Werbung für machen. Es hätte nur noch gefehlt, dass am Ende einmal so kam, Ischgl. Weißt du, wie ich meine?
So ein Abbinder.
Ja, ja. Erleben Sie Österreich. Aber das ist wirklich so eine Sache. Ich hab zu sowas nicht so. Ich muss auch sagen, ich komme natürlich nicht aus gutem Hause. Ne? Das ist mal so. Wir konnten uns das nicht leisten früher. Das also vom Privattrainer mal ganz abgesehen. Aber wir konnten nicht mal in Skiurlaub fahren. Also wir sind irgendwie, ich glaube, ich bin mit meiner Family 3-mal in Urlaub gefahren. Allerdings war ich ja auch auf einer Skifreizeit. Und da hat mir mein Vater ja den Skianzug mitgegeben, den er in den 70er Jahren getragen hatte oder in den 80er Jahren getragen hatte. Und das war wirklich das Erbärmlichste, was mir je passiert ist. Ich stand da so hässlich, habe ich glaube ich in meinem Leben nicht mehr ausgesehen, Klamotten. Ich kann mal meine beste Freundin fragen, die hat da bestimmt noch Bilder von. Und das war ein komischer, latexartiger, ganz eng anliegender Skianzug. Alle hatten diese weiten, coolen Snowboardhosen an. Und ich hatte so wirklich einen ganz eng, so richtig 80er Jahre Skianzug an. Heute, muss ich ehrlich sagen.
Wäre wahrscheinlich mega.
Ja, heute wäre es wahrscheinlich mega. Da war es was einfach, alle Leute haben mich so angucken, waren so, was bist du für ein Alien, Digga? Das war so daneben, Alter. So, man hat richtig gesehen, der Junge ist arm. Also, da hat man mir richtig angesehen. Und dann ging es irgendwie hoch auf die Piste. Ich kann mich auch noch nicht mehr viel erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich mich dann oben auf die Skier gestellt habe und eben versucht habe, runterzufahren, aber das mit den Schlangenlinien auch nicht so richtig runter hinbekommen habe. Und da überschneiden sich unsere beiden Geschichten. Also, ich bin quasi eigentlich, Max, in deinem Windschatten bin ich da runtergefahren, genau wie du runtergesaust und habe mich dann einfach nur irgendwo reingeschmissen. Und so habe ich abgebremst und da hat mein Lehrer mich einfach angeguckt und gemeint so, das glaube ich nicht, dass du das überlebt hast. Also es war furchtbar.
Dann haben wir einfach genau die gleiche Geschichte
erlebt. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich am zweiten Tag, also bei uns war das nicht so, dass man da jetzt entweder spazieren gehen musste oder Skifahren, sondern man war da halt irgendwie in diesem Areal und ich habe am zweiten Tag irgendwie rausbekommen, es gibt auf der Hütte einen ganz guten Kaiserschmarrn. Und dann war der Skiurlaub eigentlich für mich gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich ehrlich
gesagt... Wir sind einfach manchmal die gleiche Person. Es ist einfach nur beschämend, wirklich.
Dann ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur noch so Kaiserschmarrn aus einer gusseisernen Pfanne gefressen. Viel mehr habe ich nicht gemacht. Und ich muss auch sagen, der Kaiserschmarrn da oben, der hat wirklich so gut geschmeckt. So einen guten Kaiserschmarrn habe ich nie wiederbekommen. Zumindest von meinem Gefühl her. Und heutzutage dürfte ich sogar noch Alkohol trinken. Das bedeutet, ich glaube, das hat schon was für sich. Man powert sich dann ganz nach schön aus, macht schön auf eine Art Sport. Und dann knallt man sich schön irgendwie was zu was Schweres zu essen rein und ein bisschen Alkohol. Und dann geht's um 18 Uhr nach Hause und während die ganzen Trottel, die rennen ja dann alle auf dieses After-Après-Ski-Dingsbums. Und dann leg ich mich schön in mein Bett und gehe vielleicht vorher nochmal irgendwie in so eine Sauna oder in meinen Sparbereich und dann ab aufs Bett. Und dann heißt es aber Gute Nacht, Marie. Und dann liege ich nämlich um 8 Uhr da und schnarche. Und davon hat mir meine Freundin erzählt. Und dann habe ich gesagt, das muss ich haben. Um 8 Uhr einschlafen, da glaube ich nicht dran. Das will ich erleben. Morgens haben wir das schöne Frühstücksbuffet, Max. Alles, was du dir wünschst, wieder aber auf die Piste. Und um 14 Uhr gibt's schon wieder Kaiserschmarrn. Also im Prinzip hat sie mir nur die ganze Zeit erzählt, es gibt eigentlich alle 4 Stunden was zu essen. Und es ist auch völlig okay, dass man das dort macht. Und dann war ich so, ja, wo muss ich unterschreiben?
Das kann ich alles einfach nicht glauben, ey.
Da bin ich sehr einfach, wenn es um sowas geht. Aber das, da hätte ich Lust, das zu erlernen auf jeden Fall. Das ist so eine Sache, da habe ich richtig Lust drauf. Ich hätte ja auch so Lust drauf gehabt, mal ein Instrument zu erlernen. Aber ich habe ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es ja irgendwie Keyboard. Also ich habe Keyboard gelernt und habe das ja überhaupt nicht hinbekommen. Es gab aber so eine so eine Taste, die hat man bei meinem Keyboard gedrückt und dann ist immer dieses dieses Luna, weißt du, wie heißt dieser Song? Irgendwas mit Luna?
Bei Lando.
Nee, dieses De lo de la Luna de ting ding 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 da 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 da. Das kennst du doch.
Nee.
Mausi!
Aber mach einfach weiter.
Weil wie geht denn der? Hiro de la Luna. Max, das kennst du doch.
Ja, genau. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört.
Genau,
das ist okay. Ihr seid kranke Leute, ihr habt euch das ausgedacht.
Ja, auf jeden Fall gab es eine Taste auf diesem Keyboard und da dann hat es automatisch diesen Song gespielt. Da konnte man in jede Taste drücken, die man will. Ne? Das war so eine Fake-Taste. Und dann konnte man einfach wild reindrücken und dann hat es immer diesen Song gespielt, auch perfekt.
Also ein bisschen wie der Gag von Badesalz mit dem der Lambada.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, der Lambada. Aber auf jeden Fall muss ich immer in diesen Unterricht. Und ich habe in diesem Unterricht nichts mitgenommen, weil, und ich gebe es ganz echt zu, ich war zu blöd. Die hat mir versucht, das mit den Noten beizubringen. Die hat sich auch Mühe gegeben, die ersten 4-5 Stunden. Und Max, ich hab's nicht verstanden. Ich war ja als Kind noch dümmer. Und dann haben die, ich habe die angeschaut, als ob das Quantenphysik wäre. Dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter irgendwann nach dem 10. Mal gesagt, es kostet richtig viel Geld, jetzt zeig mal, was du kannst. Und dann habe ich auf diese Taste gedrückt und habe diesen Song gespielt. Ja, das ist meine Keyboard-Geschichte. Ich konnte es nicht. Mein Vater hat noch 2 Jahre weiter bezahlt, Keyboard-Unterricht für mich. Und ich habe ihm immer nur diesen Song vorgespielt. Und irgendwann hat er gesagt, ich glaube, du verarschst. Ich werde hier aufs Korn genommen. Ja, was sollst du sagen?
Verhohnepiepelt. Mhm. Ja. Ich habe ja ganz viele so Experimente in meinem Leben gehabt, ne? So ganz viel so dumme Sachen gemacht. Ich war ja auch als Kind im Judo, habe auch einen gelben Gürtel. Mhm. Und was ich dann später noch gemacht habe, weil der Geschäftspartner, also der Gerd vom Vater, ne? Mhm. Der Gerd vom Badesalz, der hat immer gesagt, das Geilste wäre Wing Chun. Und dann bin ich in Rottgau-Dudenhofen, in der Nähe von der Stauffenberg-Schule, war so ein privater Wing Chun-Lehrer. Und da war ich in meiner Höchstzeit als properer Bub und war da im Wing Chun-Kurs. Und das, also Wing Chun ist sehr viel mit den Händen. Der Marek kennt das tatsächlich auch, hat er mir erzählt letztens. Und es sieht immer so aus, als würdest du sehr langsam versuchen, Dragon Ball mit den Händen nachzuspielen. So, also es ist so immer so komische Formen und dann mal so ganz langsam. Und ich habe bis heute nicht verstanden, ich habe wirklich nicht verstanden, was das sollte. Ich habe daraus wirklich, ich war da bestimmt 20 Mal, ne? Ich habe nichts davon begriffen. Ich will einfach nur irgendwie aufs Maul flatschen, aber ich musste einfach nur immer so tun, als hätte ich als müsste ich eine Verkrampfung aus den Händen lösen. Dann immer so ganz langsam so. Und dann, also es ist schade, dass du es nicht sehen kannst. Aber es war dann halt so ganz langsam die Hand und dann so nach vorne ausstrecken und dann die eine so ganz, also immer so Sachen, die Bruce Lee vor seinem Kampf in so Filmen macht, aber alle in Zeitlupe und es ging nie weiter danach. Es hat keinen Sinn gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Mir schreibt jetzt wieder mindestens ein Wing Chun-Lehrer auf Instagram, erzählt mir, was ich eigentlich falsch gemacht habe und was das Tolle an Wing Chun ist.
Und bietet mir aber nochmal einen Schnupperkurs an, neuen.
Und bietet mir auch nochmal einen Schnupperkurs an. Und da gehe ich dann gerne noch mit Christian vorbei. Ja. Der ist einfach so experimentierfreudig, wie wir heute gelernt haben. Mhm. Und das kennt er ja noch nicht. Es war wirklich auf jeden Fall richtig weird, Mann.
Hast du sowas wie Fechten auch ausprobiert? Was war so ein edler Sport, wo du sagst, da habe ich mal was Edles versucht?
Also ich war auch mal einen halben Mittag im Leichtathletikkurs. Mhm. Kannst du dir auch vorstellen, das war der Tag, an dem ich das erste Mal Red Bull getrunken habe. Und dann hat man mir gesagt, Da kam Red Bull gerade so ganz neu raus auf dem deutschen Markt. Und das war ja so ein Skandalding, weil auch so, da gingen ja so die Gerüchte rum.
Dass da Urin drin ist.
Ja, nee, dass das auch jemand genommen hätte und dann sei der irgendwie, hatte der gedacht, der hätte wirklich Flügel, weil das Motto oder der Slogan war ja früher, Red Bull verleiht Flügel. Ist, glaube ich, sogar immer noch so, ich weiß gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall war das ja immer so, Red Bull verleiht Flügel und das war auch der Slogan, mit dem sie sofort rausgekommen sind, als sie auf den deutschen Markt kamen. Und dann hat er, ja, also nehmen Sie nicht zu viel davon. Das weiß ich noch, der Dr. Gula in Weißkirchen hat zu mir gesagt, nehmen Sie nicht zu viel davon, da sind Leute schon verrückt von geworden. Als wäre so.
Als wäre Spice oder so, damals diese Kräutermischung, die man geraucht hat.
Ja, ja, oder wie dieses, wie heißt das Getränk, was man nimmt?
Ayahuasca.
Nee, das gibt so ein Alkohol.
Absinth.
Absinth.
Ja.
Als wäre so Absinth oder so, weißt du? Wir haben auch heute nochmal, wir gehen heute nochmal alle Buchstaben so durch. Nee, aber es war auf jeden Fall, Red Bull war so richtig so, ja, das war so krass. Und dann auf jeden Fall bin ich da hingegangen und habe gedacht, so krass, ey, das macht einen ja, ich wusste nicht, was ist. Ich habe also so Sci-Fi-mäßig gedacht, so Looney Tunes-mäßig und habe gedacht, so, yo, wenn ich das nehme, dann kann ich bestimmt schneller rennen. Resultat war, dass ich auf der 100-Meter-Strecke ab 50 Meter einfach nach rechts an den Streifen gekotzt habe, nach Hause gefahren bin, weil ich einfach 4 Dosen Red Bull vorher gesoffen habe, wie so ein geisteskrankes Kind mit 13 oder so. Es war so richtig so, okay, ich mach das jetzt. Ciao. Heim. Das war richtig, richtig kacke. Aber ja, ich habe immer so Sachen ausprobiert. Ich war mal wirklich, ich glaube, ich war in jedem Sport- und Musikkurs einmal.
Ja, aber wann hat das aufgehört, Max? Wann hat das aufgehört?
Nach der Schule direkt. So, es ist ja auch ein Fakt, dass ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin von der Führerscheinprüfung nach Hause. Seitdem habe ich auch kein Fahrrad mehr gefahren. Das ist kein Witz. Das war am 8.8.2002. Da bin ich das letzte Mal Fahrrad gefahren.
Das finde ich wirklich eine Frechheit alles, ey. Das kann ich alles nicht glauben, Mann. Ja, aber okay. Bist du schon mal Inliner gefahren?
Ich war ein großer Inliner-Fan. Ich war ja auch richtig früher, als man ganz kurz, gab ja immer so ein Zeitfenster, da war es so, okay, die Inliner haben die Skateboarder abgelöst, wo dann gerade so Roaches seine ganzen Schuhe rausgebracht hat. Und ich hatte einen Roaches Street. Ich habe mir den auch richtig so mit auch die mittleren Rollen so kleiner, damit man besser grinden kann und so. Und das war so die N64-Zeit, da war ich so 13, also musste es 1997 gewesen sein.
Da war ich 7.
Und ja, ich war dann halt immer mit der coolen Skatergang unterwegs, mit Nico und den Jungs so. Und die waren halt alle gut und ich war halt der, der sich A, nichts getraut hat und wenn er sich was getraut hat, tierisch auf die Schoner gefallen ist und sich danach wieder nichts mehr getraut hat. Und das war nicht so gut. Aber ich bin sehr viel gefahren tatsächlich. Also wahnsinnig viel Inliner gefahren.
Aha.
Hab das auch echt immer gerne gemacht, aber halt so, ich bin halt nie in diese Trickliga reingekommen, weil A, zu körperlich nicht in der Verfassung dazu.
Aber das klingt ja die ganze Zeit, als wärst du schon ein aktiver Typ gewesen und dann gleichzeitig erzählst du aber immer, dass du so übergewichtig gewesen bist.
Ja, ja, aber ich habe wahnsinnig viel gegessen als Kind.
Okay.
Ich glaube, das hat sich einfach die Waage gegeben. Da war ich halt einfach auf der einen Seite, wir waren halt schon viel draußen. Ich war in meiner Pubertät schon mehr draußen, als ich manchmal so in Erinnerung habe.
Ey, Max, ganz kurz, geile Wortschöpfung gerade von dir, glaube ich, außersehen passiert. Aber die Pubertät eines Bubs aus Hessen ist die Pubertät. Das finde ich so süß.
Die Pubertät, Leute.
Pubertät.
Pubertät. Finde ich ganz gut auch. Mhm. Waren schon viel draußen, war schon immer so, aber es war halt auch immer, keine Ahnung. Es hat sich halt irgendwann da ein bisschen reduziert, aber weil auch einfach ich natürlich dadurch, dass ich halt immer so ein bisschen hinten dran war, auch nie der Coole in der Gruppe war und immer eher der so ein bisschen auch so gemobbt wurde, aber der halt dabei war. So einen gab's ja immer, der war halt dann da irgendwann ich. Und das macht dann auch nicht so viel Spaß. Ja. Und wenn du halt merkst, die wollen halt hauptsächlich mit dir rumhängen, damit du damit sie sich dir ein N64 ausleihen können, dann distanzierst du dich irgendwann davon. Aber das war halt, ja, keine Ahnung. Skateboard habe ich nie probiert. Das hat nie geklappt.
Bei mir auch nicht. Das habe ich angeguckt und wusste, das wird nicht gehen. Ich glaube, ich habe mich einmal versucht draufzustellen. Und das war wirklich wie wenn man zwei so Magnete gegeneinander hält. Das war, ich habe sofort verstanden. Lass es, weil das wird dich ins Unglück stürzen. Wirklich. Ich bin noch einmal geritten. einmal geritten. Ich bin ein einziges Mal, Max, in meinem ganzen Leben geritten. Und da, wir reden jetzt nicht davon, dass ich irgendwie Cowboy reiten war, weißt du, nicht ohne Sattel auf so ein, und habe irgendwo in Frankreich in der Camargue einen wilden Hengst besänftigt, sondern ich bin einfach als relativ kleiner Junge, so mit 10 oder so, wurde ich auf den Sattel gesetzt und es hieß, und es gab so einen kleinen Klaps auf dem Po und das Pferd ist so ein bisschen schneller gelaufen. Dabei bin ich runtergestürzt und habe mir den Arm gebrochen. Das ist ein einziges Mal passiert und dann habe ich mir gedacht, so, das lasse ich auch. Das ist also viel so Sachen ausprobiert und alles, ja, es sollte nicht meins sein. Aber meine Sportart war ja wirklich Basketball. Mein Vater hat ja wirklich gedacht, dass ich dazu was schaffen kann. Und ist er mir heute noch böse. Sagte mir durch die Blume, wenn ich sagte, eigentlich müsste ich ja nicht mehr arbeiten, wenn du dir mal ein bisschen mehr Mühe gegeben hättest. Sagt er mit dem Augenzwinkern, aber ich höre schon auch die Frustration ein bisschen raus. Mhm. Ja, aber naja.
Interessant.
Mal weg vom Thema, gehe ich übrigens noch gerne spielen Basketball, liebe ich. Mal weg vom Thema, was wir alles schon gemacht haben vielleicht, mal ganz kurz hin zum Thema Werbejingles, weil du hast vorhin irgendwas gesagt, das hat mich auf eine Sache wieder gebracht. Und zwar, kennst du noch die alte Werbung aus den 90er Jahren oder so mit Verona Feldbusch, wo sie sagt 11880, da werden sie geholfen. Genau, und jetzt vor kurzem habe ich Fußball geschaut und da war Werbung, Bandenwerbung für 11880 und ich meine diese Werbung mit Verona Feldbusch, die ist mittlerweile, also ich würde wirklich sagen 20 Jahre her. Bestimmt 20 Jahre her. Und was ich unfassbar finde, ist, dass sie einfach diesen Werbeslogan immer noch haben. Es heißt immer noch 11880, da werden sie geholfen. Aber nicht mehr mit Verona Feldbusch. Und ich stelle mir so vor, wie so junge, vielleicht clevere Kids irgendwie sehen, 11880 und dann kommt, da werden sie geholfen. Die fühlen sich doch verarscht. Die sagen, was steht da? Wenn man dieses komplette Verona-Feldbusch-Ding weglässt, dass man nicht versteht, dass das Verona-Feldbusch war, wer Verona-Feldbusch war und warum das ein bisschen witzig war, wenn die das gesagt hat, dann ist es doch einfach nur absurd. Die haben das einfach bald und das finde ich genial. Da würde ich gerne an die Hörerschaft appellieren, sagen, wenn ihr noch mehr so Sachen habt, wo ihr sagt, ja, da gab es mal aus so einem gewissen Grund, hat man damals was so oder so genannt, dann erzählt es gerne. Habe ich das erzählt mit Oliver Kahn und dem Benefiz Torschießen? Habe ich das mal erzählt?
Nein.
Also Oliver Kahn ist bekannt als sehr, sehr, ich sag mal, ehrgeiziger Typ. Ne? Also auf jeden Fall, der ist nicht so wie wir beide, der wäre nicht 20 Mal zum Wind zu, sondern der wäre da wahrscheinlich 3 Jahre hin und hätte wirklich alles gegeben. Hätte einen schwarzen Gürtel geholt, hätte alle Rekorde geholt, dann wäre er auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit 11 Jahren abgetreten. Aber man muss ehrlich sagen, Oliver Kahn, finde ich, hat auch einen guten Sinn für Humor, denn es war wohl irgendwie, es ging darum, ja, krebskranke Kinder und der KSC, Karlsruher SC, das war sein Ausbildungsverein, dort hat er quasi das Fußballspielen gelernt, hat gesagt, naja, wir machen so ein bisschen so ein Come-Together, damals war das ja noch nicht so, als wären das jetzt die großen Superstars und da kann man nicht hinkommen, das war so, ja, wir machen Laden so ein bisschen ein, so ein paar Leute, wo wir wissen, die haben Geld und die machen dann verschiedene Sachen und dann kann da quasi ja, und dann spenden wir auch was vom Verein, ne? Und dann haben sie gesagt, okay, wir lassen 50 Elfmeter schießen auf das Tor von Oliver Kahn. Jeder von allen Leuten, die eingeladen sind, darf einen Elfmeter schießen auf Oliver Kahn. Und für jeden Elfmeter, der reingeht, spenden wir 1.000 Euro an die Kinderkrebshilfe. Und ich sag jetzt mal, es ist die Kinderkrebshilfe gewesen. Ich weiß nicht wirklich, was es war, aber sagen wir, es ist die Kinderkrebshilfe, ne? Mhm. So, jetzt ist es ja so, dass man da natürlich als, als Torwart, ne, da vielleicht mal auch den einen oder anderen auch mal durchkullern lässt, ne? Weil man sich ja sagt, ja komm, ist ja für die Kinderkrebshilfe und so, ist ja für eine gute Sache, ne? Ich meine, da muss man sich dann auch nicht übertreiben, ne? Und dann, dass man vielleicht mal sagt, ja, gucken wir mal, komm, Olli, lass so ein paar rein, vielleicht hat auch mal so ein Kind geschossen oder so und gesagt, komm, da tust du nur so, als würdest du hinspringen und springst du extra ein bisschen vorbei oder so, ne? Also es wurden 50 Elfmeter geschossen und weißt du, wie viel reingegangen sind?
Null.
Ja, null. Oliver Kahn hat nicht einen einzigen Elfmeter reingelassen.
Da das alle, kann ich da nicht glauben. Da hat er alle rausgeholt.
Ja, das war.
Das glaube ich nicht.
Und das finde ich eine geniale Geschichte. Das heißt, ihr wisst, das finde ich so ignorant. Krebs hin oder her. Aber mein Kasten bleibt sauber.
Ich habe einen Ruf zu verlieren. So, aber, oder? Also wirklich, ey, das ist ja einfach nur das Asozialste. Das kann ich nicht glauben gerade.
Das finde ich so funny. Ey, da lache ich seit Tagen drüber. Das, ich weiß nicht, wo ich das aufgefischt habe, aber das habe ich irgendwo gehört. Und seitdem denke ich da regelmäßig dran, weil ich mir denke, ey, das finde ich so geil. Oliver Kahn ist da hingekommen und hat gesagt so, Leute, ihr könnt ja gerne auch ein Späßchen-Spielchen machen und so, aber ich bin Oliver Kahn und mein Ding, mein Kasten hier, der bleibt sauber. Und hat bis jeden Ball rausgefischt. Das finde ich grandios.
Wahnsinn.
Ja. Gut. Oliver Kahn, kann ich euch allen nur ans Herz legen, sich mehr mit diesem Mann zu beschäftigen. Gibt's auch eine gute Dokumentation auf YouTube übrigens mal zum Thema Geheimtipps. In einem zitiert und interpretiert er Rilkes Panther. Das ist sehr, sehr interessant. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil Oliver Kahn, der kam natürlich immer früher so ein bisschen dumm rüber. Das muss man ja mal ehrlicherweise so sagen, weil der hat sich ja von seiner primitivsten Seite natürlich auf dem Feld gezeigt. Und auch abseits des Feldes hat er jetzt nicht gerade rhetorische Ergüsse geliefert, ne? Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Mann beschäftigt, merkt man relativ schnell, der hat schon was in der Birne, der hat auch einen Sinn für Humor, ist eigentlich ein guter Mann, ist wirklich ein guter Mann. Aber sein Kasten bleibt sauber.
Das ist wirklich einfach nur, das ist so Wahnsinn.
Ja, das stimmt.
Aber so ist er halt, der Olli.
Wollen wir mal in die Werbung gehen, denn ich habe noch ein bisschen Werbung eingesprochen, Maxi, für uns beide. Und wollen wir die mal ganz kurz anhören, gehen wir mal ganz kurz in die Werbung und dann kommen wir zurück, würde ich sagen, und machen mal unsere Filmtipps, oder?
Mhm.
Gut, dann bis gleich. Leute, ich bin's mal wieder und ich komme mit Werbung. Oder anders, ich komme mit Geschenken. Das kann man eigentlich schon mal so sagen, denn heute geht es um Readly. Readly ist die App, ihr habt es im letzten Podcast vielleicht schon gehört, mit der man unterwegs, egal wo man ist, auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet, sich die Magazine runterladen kann, die man möchte, die man sich in der App ausgesucht hat. Es gibt da jede Menge Auswahl. Es gibt zum Beispiel die Sportbild, ja, lese ich ja manchmal ganz gerne, gerade jetzt in der ganzen Transferperiode. Wenn das wieder losgeht, geht der Thiago weg von Bayern? Ja, nein, ich weiß es nicht. Die Sportbild aber schon. Deswegen lese ich da manchmal ganz gerne rein. Was ich auch ganz gerne mal lese, ist der Musikexpress. Ist ein Magazin, das ich sehr, sehr schätze. Eins von wenigen deutschen Musikmagazinen, die sich lange gehalten haben. Das muss man auch mal so sagen, nachdem es die nicht mehr gibt. Musikexpress sehr, sehr gerne noch ab und zu mal ein bisschen am Schmökern. Da wurden wir auch schon besprochen vom Autokino und zwar sehr löblich. Vielen Dank dafür nochmal. Und es gibt natürlich auch noch anderen Quatsch und vor allem auch geilen Quatsch. Man kann sich zum Beispiel ein Magazin runterladen über bayerische Blasmusik und also selbst ist der Mann, gibt's auch noch und gibt aber auch geile Sachen wie das Time Magazine, es gibt das Rolling Stone Magazine, also ist wirklich ein riesen Potpourri an richtig gutem Zeug, ist quasi dieser ganze Bahnhofskiosk, den ihr euch immer vorstellt, den könnt ihr euch sparen, das habt ihr jetzt einfach in eurer Hosentasche und das Geile ist, das Ganze noch zu einem Festpreis, ihr bezahlt also nicht irgendwie, wie viel Magazine ihr lest oder wie viel Artikel ihr lest, sondern ihr bezahlt wirklich einen Festpreis und dürft dann auf das alles zugreifen. Man kann eigentlich fast sagen, das ist Spotify für Magazine und Zeitschriften, super geil. Und ich mag das sehr, sehr gerne und kann euch da allen wirklich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Das Ganze könnt ihr euch natürlich einfach runterladen. Am besten geht ihr auf readly.com/autokino. Dann kriegt ihr den ersten Monat sogar noch kostenfrei. Das bedeutet, Leute, 0 Euro. Stark. Ja, also richtig gutes Angebot. Checkt das auf jeden Fall aus. Würde uns freuen. Vielen Dank an Readly an der Stelle. Und jetzt würde ich aber sagen, Mama, auch mal wieder weiter mit dem Podcast, denn jetzt kommen unsere Geheimtipps, Leute. Das war schon einer hier mit Readly. Das ist ein richtig geiler Geheimtipp. Merkt ihn euch, probiert ihn aus. Und jetzt geht's richtig los. Tschö.
Das war der Christian mit Werbung für Readly. Vielen Dank, Christian. Hast du toll gemacht. Und jetzt kommen wir langsam mal zu dem Thema, wo wir so eigentlich auch nach einer Stunde hin sollten, ist zum Thema Filmchen. Bevor wir aber gleich über unsere Geheimtipps reden, wollte ich noch zwei Kleinigkeiten besprechen. Den einen haben wir beide gesehen, den anderen habe nur ich gesehen. Der kommt die Woche ins Kino Und zwar ist die Rede von The Vigil, die Totenwache. Den habe ich gestern Abend hier alleine zu Hause geguckt. Ist ein Horrorfilm. Warum ich so dumm war, beziehungsweise im Vorfeld mir überhaupt gedacht habe, ich mache das jetzt, weiß ich nicht. Aber ich hatte den ganzen Tag Ghost of Tsushima gespielt auf der PlayStation, habe gedacht, ja, jetzt mache ich endlich mal, jetzt mache ich mal ganz kurz, jetzt gucke ich mal den Film, damit ich noch morgen in den Podcast einen frischen Film mit reinbringen kann. Ist auch schnell erzählt, ist ein Horrorfilm mit jüdischer Background-Story. Es geht im Endeffekt darum, dass jemand sich aus einer orthodoxen Gemeinde verabschiedet hat, also der strenger Jude war und in New York. Und der sich jetzt aber davon zurückzieht, weil irgendwas in seinem Leben passiert ist. Man weiß noch nicht so richtig, was. Und er will damit nichts mehr zu tun haben. Es war anscheinend eine sehr strenge Kommune. Er lernt jetzt gerade erst sozusagen in den normalen Alltag einzusteigen. Hat jetzt gerade irgendwie sein erstes iPhone. Lernt damit irgendwie umzugehen. Und findet so ein bisschen in das normale Leben, was wir so kennen. Und findet das alles ganz spannend. Ist aber auch noch wirklich, hat anscheinend ein schweres Trauma. Man weiß nicht so richtig, was passiert ist. Er lernt dann da auch in dieser Therapiegruppe, die so die Leute wieder eingliedert, eine Frau kennen. Sarah, die findet er auch ganz toll. Die findet vor allem ihn richtig toll. Also die will auf jeden Fall mit aller Macht, dass er ihre Nummern in sein Handy einspeichert und sowas. Und er hilft sie ihm dann auch dabei. Und man merkt schon so, hat Lust, den kennenzulernen. Und als er dann rauskommt, steht draußen ein Mann in so einem typischen jüdischen Gewand mit diesen Locken und dem Hut und er sagt dann schon so, oh nee, was macht der jetzt hier? Und der sagt halt so, ey, ich bräuchte heute Abend noch einen, ich glaube, das heißt, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, Schloma, das sind die bei der Totenwache die Leichen bewachen. Und der sagt dann, ich bräuchte heute Abend noch einen, mir ist der abgesprungen, kannst du das machen? So, das ist in einem Haus von einer Frau, die wohnt da noch und ihr Mann ist halt tot und er liegt da und ich brauche dafür heute Nacht jemanden, der da aufpasst. So. Und er sagt, ja, du weißt, ich bin raus und so, ich weiß, ich bin raus aus dem Job. Und dann sagt er so, ja, aber ich gebe dir Geld und er braucht halt Geld. So, und dann sagt er, ich gebe dir $400. Dann sagt er, ja, okay, mache ich. Und dann fährt er da halt hin. Die Frau zickt ihn direkt an, als er reinkommt. Ist ganz, ganz unfreundlich zu ihm, ist aber auch anscheinend dement. Und er sitzt da also in diesem Raum, in diesem Wohnzimmer vor dieser Leiche, die halt einfach nur mit einem Tuch abgedeckt ist und spielt an seinem Handy rum und dann langsam fangen nach und nach Dinge an, in dem Haus mysteriös zu werden. Das Ganze, und mehr muss ich an der Stelle nicht verraten, falls ihn doch nochmal irgendwann jemand sich antun will, diesen Film. Antun sage ich, weil der wirklich nicht gut ist. Und ich meine damit nicht im Sinne von, oh, der ist zu gruselig oder oh, der ist zu brutal, sondern der ist nix so richtig. Der hat eine nette Grundidee, vor allem sich halt auch so einen Teil der Geschichte zu nehmen, so einen Teil der Religion, sich der jüdischen Geschichte zu widmen und da eine Horrorgeschichte drum zu erzählen, auch um diesen Mesker oder Messler, das ist so dieser Geist, der sozusagen deine Vergangenheit, deine vergangenen Taten, die du nicht abschließen kannst, der immer nur zurückguckt. Das ist ein Monster, das den Kopf so umgedreht hat, darum dreht sich das auch irgendwie so mit so dieser Metapher und das ist schon alles irgendwie, das aufzuarbeiten, finde ich erstmal eine gute Idee, weil das auch interessant ist und weil das Platz für Neues lässt und dadurch, dass es auch anscheinend hier um was Größeres geht, man erfährt dann auch langsam, warum er überhaupt ausgestiegen ist und was da passiert ist und es hat dann auch was mit Rassismus zu tun und so weiter und so fort. Also das hat alles irgendwie so, die Idee ist ganz nett, aber die Umsetzung ist in fast allen Hinsichten furchtbar. Der ist wahnsinnig träge, der ist nicht wirklich gruselig, der hat drei Jumpscares, ansonsten war's das. Die Geschichte baut irgendwie nicht so richtig Atmosphäre auf. Die Figuren sind alle irgendwie so wischiwaschi erzählt. Ich habe den gestern Abend geguckt und ich war echt angespannt, weil ich den Trailer echt so ein bisschen so, der sieht irgendwie gruselig aus. Und ich gucke ja super selten Horrorfilme. Christian sagt zwar immer, ich gucke so viele Horrorfilme, aber ich gucke eigentlich nie Horrorfilme. Ich weiß nicht. Also die Horrorfilme, die ich die letzten Jahre gesehen habe, waren halt vor allem die Ari Aster Sachen, also Hereditary und Midsommar. Und das sind halt zwei so geniale Filme. Also vor allem der erste, Hereditary, den finde ich halt immer noch einen der geilsten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. So unfassbar von den Bildern, unfassbar von der Atmosphäre und hat ja auch so eine Grundmessage, so die ja tiefer drin verborgen liegt. Und auch bei Midsommar, da geht es ja auch um ganz viel hinten dran, um Psychologie und sonst irgendwas von den Hauptfiguren, was da ist. Das ist eine riesige Metapher und sowas. Und das versucht der Film ja auch, das schafft er aber einfach nicht. Das ist einfach die Aufgabe, sich da so ein bisschen in die Richtung Ari Aster vorzutasten. Das ist einfach zu viel Und der scheiterte an allen Ecken und Enden und hat auch keine guten Bilder und der hat auch keine schönen, der hat keinen schönen Sound und das ist einfach alles so ein bisschen leider sehr, sehr, sehr egal und nicht mal richtig schlecht, aber ich finde es ja immer noch fast schlimmer, wenn Filme so super egal sind. So, wenn die einfach nur so, wenn die nicht richtig gut und nicht richtig schlecht sind, das macht mich fast am wahnsinnigsten. Das ist entscheidend, willst du gut oder schlecht sein, aber willst du nur neutral sein, das ist ja auch nichts. Oh. Deswegen kann ich den leider nicht empfehlen. Fand ich leider ein bisschen wack. Aber keine Ahnung. Wer alle Horrorfilme gesehen hat, guckt sich wahrscheinlich auch den an und wird dann einfach feststellen, ja, der ist auch wie alle anderen Horrorfilme nur ein bisschen langweiliger. In dem Sinne, kommt jetzt am Donnerstag ins Kino. Viel Spaß.
Ja, da wünsche ich auch viel Spaß. Ja, gut.
Klingt gut.
Ja.
Klingt auf jeden Fall gar nicht gut.
Aber ich finde ja, alle Horrorfilme klingen schrecklich. Aber finde ich auch schön, Max, vielleicht, dass endlich mal ein Horrorfilm mal eine Abreibung bekommt. Ja, kommen wir zu unseren, wir haben vorhin ja schon ganz kurz drüber gesprochen, wir machen heute unsere ungefähr 25 Geheimtipps. Und wie war es denn für dich, Geheimtipps rauszusuchen? Mal Real Rap, weil für mich war es Pain in the Ass. Denn ich habe mich eingeloggt in meine iTunes-Bibliothek und irgendwie kann ich nicht auf alles zugreifen, sondern nur, was ich kürzlich gekauft habe. Irgendwie so alles kann ich mir gar nicht richtig anzeigen lassen oder ich habe es irgendwie vercheckt. Und bei Amazon wurden mir so 8 gekaufte Filme angezeigt und ich habe bei Amazon locker mehr gekauft. Also ich weiß nicht wie viel, aber es waren vielleicht 80 oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja dann gestern gefragt in meiner Story und habe so gemeint, Leute, was sind eure Geheimtipps? Und da habe ich gute Tipps bekommen. Der Gib mal Profi zum Beispiel, der hat mir gute Tipps nochmal geschrieben von sich. Der hat mir auch seinen Letterboxd-Account rübergeschickt. Da konnte ich nochmal rein lubbern. Auch andere Leute haben mir nochmal sehr gute Tipps geschickt. Und ich muss ehrlich sagen, da sind mir wieder ein paar Ideen gekommen, wo ich dachte, den fand ich auch ganz gut. Und habe das dann gleich aufgeschrieben. Und heute erzählen wir euch die Geheimtipps. Wir sind so ein bisschen quasi wie der Zauberer, der seinen Tricks verrät.
Das stimmt. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde die Sache mit den Geheimtipps, ne? Es gibt zwei große Fragen beim Thema Geheimtipps. Was gilt noch als Geheimtipp? Mhm. Weil zum Beispiel, ich habe auch auf meiner Liste einen Film von Disney. So. Ein Cartoon-Film von Disney.
Der Goofy-Film.
Und den haben tatsächlich auch Leute gesagt, den habe ich aber nicht gewählt. Ich habe einen anderen gewählt, den ich auch für underrated halte. Aber natürlich, wenn ein Film schon mal unter der Disney-Flagge läuft, kann da überhaupt noch irgendwas als Geheimtipp gelten?
Ja, schwierig auf jeden Fall. Ne? Also aber wenn du jetzt halt sagst, hier Frozen, dann ist schwierig, Max, aber ich glaube, das wirst du nicht tun.
Nee, Frozen 2. aber es ist ja wirklich so, wenn du, also wo fängt Geheimtipp an und wo hört er auf? Viele Leute, also wir haben ja auch Umfragen gemacht in der Autokino-Gruppe, du hast gefragt, ich habe nochmal im Autokino-Account gefragt. Wir haben sehr viel Feedback bekommen von den Leuten. Ich muss aber sagen, das ist echt krass, wie sich das unterschiedlich definiert. Also jemand schrieb dann irgendwie so, ja, weiß nicht, ob das noch als Geheimtipp gilt, aber die Oceans-Trilogie. Und dann bin ich so, nee, das ist eigentlich schon, das ist auf jeden Fall eigentlich kein Geheimtipp. Aber auf der anderen Seite, wenn es in seiner Wahrnehmung so ist, dann ist es in seiner Wahrnehmung halt auch ein Geheimtipp.
Ja, vielleicht ist er ja auch noch super jung und wir sind halt damit aufgewachsen, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Wir müssen ja auch so ältere Filme, mussten wir ja auch erstmal entdecken.
Ja, also sehr viele Leute nennen halt, also man merkt halt, dass so viele mit diesem Horrorsektor und so kamen. Auch dieser furchtbare Greasy Strangler, den ich mal gucken musste mit der Ries vor 4 Jahren hier für dieses, wo wir Filme kommentiert haben live, die Audiokommentar, da mussten wir den gucken, furchtbarer Film. Genau, so ein Kram wurde auch viel genannt. Ich bin aber eher, glaube ich, mehr in so einen Comedy-Sektor abgedriftet. Also ich war eher so, was hat mich geprägt? Und dann muss ich aber auch sagen, dass meine Geheimtipps, also ich glaube, du und ich hatten ja eine ähnliche Phase, so vor 10 Jahren, da waren wir so richtig heiß auf alle möglichen DVDs, wo man uns gesagt hat, der geht in so und so eine Richtung, der ist so und so, das ist das. Und da war man viel mehr so am Diggen, was Filme angeht.
Voll.
Und das hat ja die letzten Jahre schon krass nachgelassen.
Voll.
Also ich habe die letzten Jahre bei weitem nicht so viel Filme gedickt wie 2005, 6, 7, 8.
Ja, absolut, so. Absolut. Es hat nachgelassen. Ganz klar. Man muss auch sagen einfach, dass das ja nicht mehr so ein Diggen ist in dem Sinne, sondern es ist ja einfach nur, man macht halt irgendwie was auf. Es hat so ein bisschen dieses Diggen, finde ich, hat so ein bisschen seinen Charme verloren, weil es jetzt ja wie jeder machen kann, glaube ich. Und aber trotz alledem habe ich auch nicht mehr die, ich merke, ich werde ja im Alter auch, ich baue ja wieder ab, ne, habe ich das Gefühl. Also so seit mindestens zwei Jahren fange ich auch wieder an, geistig abzubauen. Also alle, die mich jetzt gerade so kennenlernen, denken, das ist ja eine interessante Person, der wird bestimmt mal super interessant. Später im Alter hat er gute Geschichten zu erzählen. Leute, ich werde ab jetzt kontinuierlich immer dümmer. Das merke ich gerade richtig doll. Also das ist jetzt, vor zwei Jahren war ungefähr mein Peak, aber jetzt werde ich immer dümmer. Und jetzt geht's auch, ich fange jetzt an, so Sachen abzusichern. Ich werde wahrscheinlich auch bald meine Freundin heiraten. Einfach nur, damit ich da safe bin auf gewissen Ebenen. Weißt du, was ich meine? So Haus bauen und so. Und nochmal so Sachen mache ich jetzt alles nochmal. Nur damit ich, weil ich weiß, in spätestens 10 Jahren fällt den Leuten auf, wie dumm ich geworden bin. dann habe ich Probleme. Und die Situation ist die, dass ich merke, dass mir so, ich habe mir vorhin einen Trailer angeguckt zu einem Film, das ist so ein Kontroversfilm gewesen, den ich mir früher angeguckt habe, und dann habe ich mir gedacht,
von dem Kontroversfilm?
Der heißt Zoo.
Ah, okay, ja, kenne ich.
Und dann ist mir wieder eingefallen, ich habe ja auch mal sowas wie Paradiesliebe, Paradiesglaube, Hoffnung und so, diese ganze Ulrich Seidel Trilogie, diesen ganzen Kram, das habe ich alles geguckt. Und früher konnte ich mich dafür noch richtig begeistern und habe mich da hingesetzt, habe so nachgedacht, wie das gemeint ist und so, und habe mir das alles angeguckt und habe das so durchgelabert mit Kumpels so, und habe dann da gesessen, was wir jetzt gut finden, was wir schlecht finden, haben uns gestritten richtig deswegen. Das mache ich nicht mehr. Das ist, kriege ich nicht mehr hin. Wenn ich Zeit habe, dann gucke ich mal eine Folge Modern Family, Mein Lokal, Dein Lokal oder auch mal einen guten Film, natürlich. Ich gucke gerne einen guten Film, aber ich habe nicht mehr die Zeit und die Muße, mich da 3 Stunden lang durchs Internet zu quälen und auf der Suche nach einem guten Film. Das Geile ist aber, dass wir jetzt durch diese Filme, also ich habe zum Beispiel wieder 2-3 Sachen gesehen, wo ich dachte, das muss ich mal gucken. Das klingt für mich richtig interessant. Also die Leute haben mir so Tipps gegeben, wie zum Beispiel einer hieß Funny Games, und das habe ich immer
kennst
wieder.
Kennst du den
gesehen.
Nicht?
Nein, kenne ich nicht. So, und
ich kenne ihn tatsächlich.
Das muss ich, glaube ich, gucken. Ist das ein guter Film?
Der ist sehr verstörend, ja. Musst du wissen, ob du darauf Bock hast. So, du bist ja eigentlich, also ist ja auch so ein bisschen leicht, naja, eher Psycho als Horror, aber der hat schon so Ansätze.
Okay.
Der ist schon auch anstrengend, finde ich.
Okay. Ja, vielleicht gucke ich ihn doch nicht. Ich habe ihn gerade eben gekauft bei Amazon, dummerweise. Weil ich ja gesagt habe, ich werde ihn kaufen. Ja, aber der hat nur 3,99 € gekostet. Übrigens, das liebe ich ja am meisten, wenn da steht, 3,99 € kaufen, 3,99 € leihen. Das liebe ich ja richtig toll, weil ich mir dann denke, Leute, ihr bietet zum Leihen genauso teuer an wie zum Kaufen. Also wer ist denn so blöd?
Naja. Gut. Ich habe aber schon solche Leute erlebt. Die haben dann gesagt, ich will ihn ja eh nur einmal gucken.
Nimmst du dich dann erst?
Dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist doch auch cool. Also wenn ich was besitzen kann oder es mir nur leihe fürs gleiche Geld, dann leihe ich es mir doch. Also ist doch logisch.
Mach's nicht. Kann ich mir dein Auto heute mal ausleihen? Ja, aber weißt du was? Wenn du willst, schenke ich es dir einfach. Nö, würde ich dir dann wieder vorbeifahren. Dankeschön.
Ja, brauchst du nicht. So sind sie, die Leute. Das sind bescheidene Leute. Das sind bescheidene Leute, die weltmännisch denken.
Wollen wir mal ganz weit hinten anfangen in unseren Listen, Max? Und dann würde ich ganz gerne anfangen, wenn es okay für dich ist. Mhm. Das trifft sich nämlich gut, denn der erste Film, den ich mit dem ich anfange, ist der Film ganz weit hinten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie er auf Englisch heißt, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber sowas wie Way Way Back oder so, The Way Way Back, ist eine Geschichte mit Steve Carell eigentlich in der Hauptrolle und Sam Rockwell. Steve Carell ist der neue Stiefvater von so einem pubertären Jungen, und der Typ ist wirklich, wie ich damals auch war, super, super unsicher, unselbstbewusst, entdeckt gerade seine Sexualität für sich, und ist damit so unsicher. Wenn irgendjemand was sagt, hat er einfach nur Angst eigentlich. Gleichzeitig ist er auch super groß und wirkt auch auf Leute, und es ist sau schwierig, damit klarzukommen und das alles unter einen Hut zu bringen. Und dann hat er so immer wieder so Anwandlungen von gespielter Selbstsicherheit, und gleichzeitig ist er auch wieder super, super unsicher. Also das ist ein richtig geiler Charakter. Der fährt quasi mit seiner Family, hat eine kleine Schwester, mit der kommt er ganz gut klar, aber jetzt auch nicht besonders. Er hat eine Mama, Die hat einen neuen Freund, der ist eben Steve Carell, und die fahren zusammen in so einen Urlaub. Dieser Urlaub ist irgendwo an so einem, auf irgendeiner Insel oder irgendeinem Strandgebiet, dort sind halt noch super viele andere Pärchen, die alle auch in dem Alter sind wie die Eltern, und die haben auch alle Kinder, die in dem Alter sind, der Kinder, und deswegen ist das sowas wie, das kommt einmal im Film mit gesagt, das ist Spring Break für Erwachsene, weil die knallen sich dann den ganzen Tag zu und die Kinder sind den ganzen Tag irgendwo im Schwimmbad oder spielen da irgendwo in der Gegend rum, also es ist wohl super nice. Wirklich, wenn du das anguckst, denkst du dir, ey, das ist ja eigentlich der super nice Urlaub. Hätte ich gerne mal als Kind gehabt. Hatte ich aber nie. Er geht dann irgendwann so als dieser unsichere Typ, also übrigens auch geiles Gespräch im Auto, sagt so Steve Carell zu ihm, der in dem Film wieder ein grandioses Arschloch spielt, sagt er zu ihm so, sag mal, was machst du eigentlich? Wie gut findest du dich eigentlich selbst? Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Und er sagt so, ich würde sagen, eine 6 ist sehr bescheiden. Und dann sagt Steve Carell, ich finde, du bist eine 3. Und also nur so Sachen, er macht den halt richtig runter, ist ein richtiger Scheißtyp und will halt aus dem so einen Macker machen, so einen Sporttyp, so einen Angeber, so einen Sohn zum Angeben einfach. Ne, sowas will er da irgendwie aus dem machen und kriegt es aber natürlich nicht so richtig hin. Und der Sohn wendet sich dann so ein bisschen von dem ab und geht jeden Tag in so einen Wasserpark. Und in diesem Wasserpark findet er dann Sam Rockwell, der halt irgendwie einfach nur ein cooler Typ ist und sagt so, ey, chill mal hier, mach mal das, kümmere dich mal darum, wird sofort gebraucht und es entsteht eine coole Beziehung zwischen den beiden. Und während er nicht so richtig Anschluss findet in dieser ganzen Dorfgemeinschaft, in diesem Hippie-Volk da mit den Kindern der anderen Eltern, findet er in diesem Wasserpark wahnsinnig viele Freunde, weil da auch ziemlich viele Weirdos, ehrlich gesagt, arbeiten, aber auch ziemlich viele sehr, sehr coole Leute. Und da machen die da Partys, er bekommt Anerkennung, er kriegt da irgendwie einen Job als Bademeister, so im übertragenen Sinne. Und als es dann nach 6 Wochen nach Hause geht, hat er richtige Probleme, dann nach Hause zu fahren, weil die Zeit eben so wichtig war für ihn, und man merkt richtig, wie er so ein bisschen Selbstvertrauen da getankt hat und wie, und das finde ich immer so erstaunlich, wenn du so jung bist, kann wirklich jede Begegnung mit jedem Menschen dich richtig krass prägen. Also wenn du, 6 Wochen mit so einem Typen abhängst, so einem Sam Rockwell, der dich irgendwie aufbaut und dir das Gefühl gibt, dass du irgendwie was wert bist und so, dann kann das richtig, das kann dir richtig helfen, das kann richtig was wert sein. Deswegen immer darauf achten, wie man mit Kindern umgeht und gerade so heran wachsenden Jugendlichen. Ist ein grandioser Film. Wie gesagt, Steve Carell spielt das absolute Arschloch mal wieder. Sam Rockwell, richtig sweet. Großartiger Film. Kann ich eben nur empfehlen. The Way Way Back heißt der. Ich weiß jetzt nicht, wo man den streamen kann, aber vielleicht schreiben wir das noch in die Shownotes.
Genau, also ich werde auf jeden Fall in den Shownotes die ganzen Filme aufschreiben. Die findet ihr dann da. Jetzt an dieser Stelle, vielleicht müsst ihr noch gar nicht reingucken, damit euch sozusagen mit den Filmen überraschen, aber ansonsten, und wenn ich was dazu finde, ich gucke dann immer noch gleichzeitig hier bei Wer streamt es, gucke ich mal, wo man das kriegen kann.
Kennst du den Film, hast du den gesehen?
Ich kenne den nicht, aber der klingt schön.
Das ist ein sehr schöner Film, den würdest du lieben, ja. Was ist dein erster Geheimtipp, Max? Ich reib die Hände.
Mein erster Geheimtipp, ich gucke gerade auf meine Liste, ist der Film Super. Das ist ein, der ist hier mit, ich musste nochmal, weil es ist alles schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber der hat mich damals komplett umgehauen.
Ich kann ja mal ganz kurz schon was dazu sagen. Ich glaube, entweder haben wir den zusammen geguckt oder wolltest du den immer mit mir gucken. War das nicht auch so ein Film mit so...
Wir haben den auf jeden Fall nicht zusammen geguckt. Der ist hier mit Rainn Wilson, der auch bei The Office mitspielt, der den Weirdo spielt bei The Office. Wie heißt er nochmal, der Weirdo? Warte, ich sag's dir, Dwight, der den Dwight spielt. Der sieht ja schon so, der hat ja schon so ein absurdes, ist ja schon so ein absurder Typ, ne? Und der Alan Page spielt auch noch mit und Liv Tyler spielt mit. Und er ist halt seit Kindstagen eigentlich ein Loser. Also es gibt so eine ganz krasse Szene, wo er sich direkt am Anfang, die auch so sehr viel triggert. Und ich glaube, wenn du den Film guckst, triggert die auch viel bei dir. Also es geht halt im Endeffekt darum, dass, also in der Anfangsszene, dass er mit seiner Freundin, mit der er zum Abschlussball geht, die eh schon keinen Bock hat auf ihn, weil er halt ein Weirdo ist, dass sie so zum Fotografen gehen. Der Fotograf ist halt so ein schmieriger Typ, der so ein bisschen aussieht wie Ron Jeremy. Und dann gesagt, geht er so ganz kurz raus, sagt er, ja, geh mal bitte kurz raus, ich will noch ein paar Fotos mit deiner Freundin alleine machen. Und dann kommt er so rein und dann siehst du halt einfach nur, wie dieses Mädchen in diesem Abschlussballkleid da liegt und sich von diesem dicken alten Mann ficken lässt. So. Und man ist so, wie absurd fängt und wie unnormal fängt denn dieser Film an? So, also ganz, ganz weird. Und daraus entwickelt sich halt sein Außenseitertum und sein Hass auf die Gesellschaft. Und er will halt irgendwann was Gutes tun und will halt Superheld werden. Aber er hat halt überhaupt keine Superkräfte, außer dass er halt einfach nur ein Weirdo ist und sich einen Hammer zulegt und sagt, ich hau damit jetzt Verbrecher nieder. Und weil er zu viel Batman geguckt hat. Und dem schließt sich dann noch Ellen Page an, als Libby. Und die beiden sind dann sozusagen das Duo, die dann diese und eigentlich sind sie Verbrecher in der Welt da draußen. In der Wahrnehmung der Leute auch sind sie keine Helden. Aber er will halt unbedingt ein Superheld sein mit so einem ganz schrägen Kostüm. Es ist ein Film, der ist ein bisschen witzig, aber der ist auch irgendwie ziemlich, ziemlich weird. Und das Interessante daran ist, den hat James Gunn gemacht. Und James Gunn ist ja auch verantwortlich gewesen für Guardians of the Galaxy unter anderem. Und das ist so eins seiner frühen Werke. Und der ist wirklich, wirklich fantastisch. Also der ist sehr düster. Der ist auch brutal stellenweise. Also ein bisschen zu brutal. Aber der ist geil. Weil halt einfach dieser Rainn Wilson das so geil macht. Und den haben nicht viele Leute gesehen und ich finde halt gerade in dieser Zeit, jetzt ist ja super, wann kam der raus? Der kam 2010, der ist jetzt 10 Jahre alt und in den letzten 10 Jahren ist ja nochmal so viel mehr passiert mit Superheldenfilmen. Also die sind ja erst die letzten 10 Jahre eigentlich erst, wenn man es so will, richtig gut geworden. Und dann nochmal bei sowas als Kontrastprogramm zu sehen und auch nicht so wie Kick-Ass, weil Kick-Ass ist ja immer noch so ein bisschen fantastisch und ein bisschen drüber und hat auch so ein riesiges, also ne, hat auch sehr, sehr viele Stars irgendwie so drumherum noch und so und den kennt man schon, aber Super kennen noch viel, viel, viel weniger Leute. Der lohnt sich auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr gut.
Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich, ja. Ich dachte irgendwie, wir hätten den mal zusammengeschaut, aber ich glaube, du hast mir den einfach nur mal empfohlen. Nächste Geheimtippchen von mir kommt jetzt. Den Film hast du entweder schon gesehen oder ich habe ihn dir auf jeden Fall schon empfohlen. Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, ich habe eine Vorliebe für gewisse Schauspieler. Der Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt, für den habe ich eine dolle Vorliebe. Außerdem spielen in diesem Film noch Rashida Jones und Zooey Deschanel mit. Deswegen, selbsterklärend. Our Idiot Brother heißt der Film, mit Paul Rudd. Mhm. Und in der Hauptrolle halte ich für einen
Netflix-Film, oder?
Nee, ist glaube ich kein. Also ist
Quatsch. Der lief glaube ich damals nur sehr früh auf Watch Ever.
Das kann sein, ja. Ja, stimmt wirklich, glaube ich. Und Our Idiot Brother ist eine wahnsinnig schöne, ja, Rom-Com, kann man sagen, über einen sehr, sehr dubbischen Typen, der drei Schwestern hat. Und dieser dubbische Typ wird gespielt von Paul Rudd. Seine Dubbishness wird eigentlich am besten mit der Anfangsszene erklärt, wenn er auf dem Markt steht und Gemüse verkauft, weil er lebt in so einem, er hat quasi mit seiner Frau zusammen so ein alternatives Lädchen, wo man halt so Gemüse verkauft und irgendwie so sehr hippie-esque irgendwie miteinander umgeht, schon fast so kommunmäßig. Der Ex-Freund kommt auch manchmal zu oft vorbei und so, es ist ein bisschen komisch. Und dann steht er quasi da morgens und verkauft irgendwie Gemüse und dann kommt der Polizist an und sagt so, hey, ich habe eine scheiß Woche hinter mir. Kannst du mir ein bisschen Gras verkaufen? Und er sagt so, naja, sie glauben doch nicht wirklich, dass ich ihnen Gras verkaufe. Und er sagt so, Mann, mir geht's echt scheiße. Und er sagt so, echt jetzt? Und er sagt so, ja, mir geht's richtig scheiße. Und er sagt so, ja, okay, pass auf, ich kann dir 2 Gramm geben. Und er so, okay, das wäre so lieb. Gib ihm so die 2 Gramm. Was willst du dafür? Nee, ist geschenkt. Nee, komm, was willst du dafür? Nee, so kriegen das umsonst. Ich will ihnen einfach nur einen Gefallen tun. Komm, was kriegst du dafür? Ich will dir dafür was geben. Ist mir ganz wichtig. Der so, ja, keine Ahnung, gib mir $5. Und dann gibt er so $5 und sagt so, du bist verhaftet. Das ist wirklich die dümmste Szene. Ey. Und dann landet er im Knast tatsächlich, kommt relativ schnell wieder raus und hat dann Bewährungshelfer und muss natürlich sich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden, schläft dann viel bei seinen Schwestern abwechselnderweise, lernt dann den Mann der einen Schwester kennen, die so ein bisschen sich dem so unterwirft, der ist so ein Typ, Fotograf, hat dann irgendwie so ein Fotoshooting, der Paul Rudd muss quasi im Auto und warten, bis das Fotoshooting vorbei ist, was ein bisschen merkwürdig ist mit so einer aufgegeilten Alten und irgendwann kommt er so hoch und dann sieht er, wie die so eklig miteinander ficken. Also das ist wirklich eine absurde Szene. Erinnert mich nämlich, hat mich direkt an diesen die Szene gerade in Super erinnert, an diese Anfangsszene, von der du erzählt hast. Und ist ein dappischer Film, aber ein sehr herzlicher, sehr, sehr lieber Film mit einem schönen, süßen Ende. Und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr mal so einen Film braucht, der euch irgendwie so ein bisschen, ja, wie so eine warme Decke wärmt, empfehle ich immer Our Idiot Brother. Ist ein süßer, kleiner Film mit Paul Rudd. Und ja, das war es eigentlich schon.
Gut, dann bringe ich den nächsten Film ein. Ist ein bisschen älter, kann man auch kennen, war einer der großen Debütfilme von Jack Black, beziehungsweise hat er nur eine Nebenrolle gespielt. Aber das mit Hingabe, und zwar ist die Rede von High Fidelity. Mhm. High Fidelity ist einer meiner absoluten Lieblingskomödien, weil ich finde, der hat alles, was so eine Komödie mit romantischem Ansatz braucht. Es geht im Endeffekt um einen Plattenladenbesitzer, der in, ich glaube, New York einen Plattenladen hat, der nur so mittelmäßig gut läuft, der da zwei seltsame Angestellte hat. Der eine ist ein introvertierter Typ mit Glatze und Brille, der aussieht wie Moby, und der andere ist halt so ein aufgewühlter, kleiner, dicklicher Mann mit Bart und Wuschelhaare, das ist Jack Black. Und er arbeitet im Endeffekt, also er denkt halt nur in Musik und denkt auch nur in Platten, der Besitzer des Plattenladens, ich habe jetzt gerade den Namen nicht zur Hand, und hat sich gerade von seiner Freundin getrennt, und dann erzählt er halt sozusagen sein Leben und die Top 5 seiner Ex-Freundin. Also er macht das halt alles dann so immer so gemessen an seinen Platten, ist viel Metaphorik mit der Musik mit drin. Er hat ein paar super witzige Szenen zwischendrin, er ist aber auch traurig. Er hat ein sehr, sehr schönes Finale, und so wie er das ganze Thema angeht mit Beziehungen und so Selbstreflexion nach Beziehungen, so immer dieses ja, ich finde alles scheiße, aber die waren immer fies zu mir, aber dann halt auch nochmal drüber nachdenken und dann auch merken sie, ja, okay. Oder auch so dieses Realisieren, wie Beziehungen eigentlich wirklich so waren. Das war ganz, ganz, also, dass man vielleicht Beziehungen so verromantisiert, aber da merkt halt eigentlich so die Person, wenn die große rote Brille verhält, was das eigentlich für ein Arschloch ist. Und darum geht's ganz viel. Und wie er Leute schlecht behandelt hat, gut behandelt hat, wie er schlecht behandelt wurde. Da geht's ganz viel um Beziehungen. Macht das ganz, ganz toll. Dazu dieses Ganze in dieses Musikbett, also wirklich eingebettet in dieses Musikumfeld mit Platten und in diesem Plattenladen und mit den Angestellten und dann noch dieses ganze Musik abgenördet zwischendrin, mitten in den 90ern. Das lässt einem das Herz erwärmen. Ich liebe High Fidelity. Das kann schon fast nicht mehr als, ich weiß nicht, ob das noch unter Geheimtipp
fällt. Doch, finde ich schon.
Aber ich finde den einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich finde, es ist ein absoluter Pflichtfilm. So für jeden, der irgendwie so eine Mischung aus Comedy und Musik mag. Das ist ein ganz großartiger Film, und den muss man gesehen haben.
Toll.
Kennst du den nicht?
Doch, ich kenne den. Ich habe den gesehen, ich glaube, in den 90er noch. Kann das sein?
Ja, der lief, also ich gucke gerade, er war 2000, kam er raus.
Ja, okay. Also
kann ihn aktuell nirgendwo streamen.
Genau, also das ist bei mir so lange her, dass ich diesen Film geguckt habe. Den habe ich geschaut, das weiß ich noch ganz genau. Es war ein wahnsinnig warmer Sommertag, und das ist einer der Lieblingsfilme gewesen von Robert, meinem besten Freund, mit dem ich schon zur Schule gegangen bin. Also wir haben damals immer zusammen rumgehangen, jeden Tag. Und manchmal sind seine Eltern in Urlaub gefahren, immer in Sommerurlaub. Die waren dann immer so 4-5 Wochen weg, und wir haben es richtig krachen lassen. Und damit meine ich, wir haben ganz vieles gegessen, weil die haben dem immer ordentlich Geld da gelassen für die Zeit, und das haben wir komplett verfressen und für so Cola-Bier ausgegeben. Und dann gab es immer so den letzten Tag, wir haben dann immer auch so uns so Essen gekocht, so Ravioli oder irgendwelche Nudeln und so, es war absurd. Und am letzten Tag mussten wir immer den Abwasch machen. Und dann haben wir alles in die Badewanne immer und haben dort in der Badewanne den Abwasch gemacht und haben dann immer geguckt, dass die Wohnung wieder einigermaßen normal aussieht. Und wir lagen oben auf diesem Sofa von der Mutter in der Wohnung und haben quasi diesen Film geguckt. Das weiß ich, das war ein ganz, ganz warmer Sommertag, und ich bin so irgendwann so gegen 15 Uhr mal so eingedöst, wurde irgendwann wieder wach, war so leicht geschwitzt, mir ging es so ein bisschen eklig, ich hatte auch so das Gefühl, so alles, ich rieche so, als ob das Spülmittel aus meinen Händen ausdünstet. Also es war eine ganz komische Situation, so halb Traum, halb habe ich den Film wirklich geschaut, und ist sehr, sehr lange her, ja. Muss ich nochmal gucken.
Kann man leider nirgendwo streamen, muss man kaufen bei iTunes. Kann man sich aber leihen für 2,99 oder 3,99 und kaufen für, ja gut, das ist normaler Preis. Ich hab mich gerade verlesen, ich dachte, er kostet nur 3,99, aber das war die HD-Gebühr.
Erstmal finde ich es krass, du hast jetzt, glaube ich, zwei Filme genannt. Bei mir kommt jetzt der dritte, und bisher haben wir noch keine Überschneidung.
Na.
Das finde ich interessant, wirklich. Und ich komme jetzt mit einem Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir da keine Überschneidung haben. Wir hatten es ja gerade schon von heißen Sommertagen. Dieser Film besteht nur aus heißen Sommertagen, Leute. Denn wir reden von Call Me By Your Name. Und ich lache so.
Obstfressfilm.
Und ich lache so, weil der Max den Film nicht mag. Und weil der Max sagt, da wird einfach nur den ganzen Tag Früchte gefressen und zum Teil auch gebumst. Das darf man nicht vergessen. Also der fickt ja ein Pfirsich. Und das ist wirklich meiner Meinung nach immer noch einer der schönsten Filme, die es seit ganz langer Zeit gegeben hat. Wenn ihr den Film in der richtigen Verfassung schaut, im richtigen Mood, kann der euch richtig eiskalt erwischen. Ich will nicht viel zur Story sagen, weil die Story ein bisschen so dümpelig ist. Die dümpelt so vor sich hin und die erzählt sich so nebenbei. Also es gibt einen Plot auf jeden Fall, der ist aber, finde ich, relativ egal. Es geht mehr um den Vibe des Films. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Drive. Drive war ja damals auch so ein gehypter Film, haben auch viele als Geheimtipp reingeschrieben, habe ich mit Absicht ignoriert, denn ich fand Drive ja damals furchtbar. In dem Film wurde ja nichts gesprochen, glaube ich. Es gab einfach nur die ganze Zeit geile Mucke und natürlich auch ganz coole Bilder und natürlich den gehyptesten Schauspieler der damaligen Zeit, Ryan Gosling, aber hat mich nie gekriegt, der Film. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, kannst gleich noch was dazu sagen, aber Call Me By Your Name, ein unfassbar schöner Film mit vielen schönen Männern, die in knappen Hosen Früchte fressen und da muss man auch einfach manchmal sagen, Chapeau, das reicht für einen richtig starken Film und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Traum, diesen Movie zu glotzen. Jetzt wollte ich nochmal Film sagen und bin aufs englische Wort umgeswitcht, denn das ist ziemlich professionell. Max, wie sieht's bei dir aus? Wie war deine Drive-Erfahrung?
Also Drive müsste ich mal wieder gucken, weil ich glaube, dass der mir heute wahrscheinlich besser gefällt als damals, aber da hatten wir auch einfach das gleiche Problem. Der hat mich nie wirklich ganz abgeholt. Das war immer so, ja, alle finden den mega und ich verstehe nicht so richtig, warum. Also für mich war das einfach nur ein brutaler Film mit Ryan Gosling und cooler Musik. Ja. Der dann später seine unlizenzierte Videospieladaption mit Hotline Miami bekommen hat, was mir besser gefallen hat als der Film. Aber ich muss den auch wirklich nochmal gucken, weil das ist ja so einer von den Filmen, auf den schwören so ganz viele so krass. Und deswegen will ich mir gar nicht erlauben, dass ich den, aber damals, als ich ihn gesehen habe, war ich enttäuscht und habe ihn mir danach einfach nie wieder angucken wollen.
Genau so ging es mir auch, ja. Ich habe dann auch Gefallen dran gefunden, den zu hassen, das muss ich fairerweise auch sagen.
Ja, so schlimm war es bei mir nicht, aber ich habe zumindest den Hype nicht nachvollziehen können, so richtig.
Ja, das verstehe ich. Machen wir weiter bei dir. Was ist dein dritter Film? Ich bin gespannt. Immer noch keine Überschneidung, das kann ich fast nicht glauben. Max, wenn wir es am Ende schaffen, dass wir nicht eine Überschneidung haben, flippe ich aus. Aber bei einem Film wäre ich fast beleidigt, wenn du den nicht drin hast.
Ich nehme jetzt mal eine Komödie von jemandem, den wir auch schon hier öfter besprochen haben, vor allem letztens bei Jojo Rabbit. Ich nehme jetzt What We Do in the Shadows, in Deutsch Fünf-Zimmer-Küche-Sarg.
Ja.
Den finde ich fantastisch. Das ist eine Mockumentary, zu der gibt es inzwischen auch eine Serie, bei der teilweise auch Taika Regie geführt hat. Marek schwört darauf, dass die Serie noch witziger sei und das Lustigste sei, was er in den letzten 10 Jahren gesehen hat. Ich habe es leider nicht gucken können. Es war auf Join, aber Join hatte nur die deutsche Tonspur und hatte ich ehrlich gesagt, ich bin da überhaupt nicht so, ne? Aber ich habe da reingeguckt, fünf Minuten, habe gemerkt, hier fehlt halt was so, was halt im Original wahrscheinlich da ist. Und deswegen habe ich es dann gelassen. Deswegen, also es geht im Endeffekt einfach nur um eine Mockumentary. Es ist eine Mockumentary über eine Vampir-WG, in der Taika Waititi mitspielt und ganz viele Leute, die generell damals in diesem Umfeld von nicht Lonely Island, sondern Flight of the Conchords, in dem Umfeld halt waren. Und ich wäre auch echt gut, wenn ich mir in Zukunft einfach wenn ich mir die Dings aufmache, damit ich einfach sehe, was geht. What we do in the shadows. So, da ist er doch. Guck mal, ging doch ganz schnell. Weil ich vergesse nämlich immer den Namen von Jermaine Clement und der auch einer der Hauptrollen spielt und den ich ja eigentlich liebe, aber es ist total absurd, dass ich den als Schauspieler so liebe und ganz viele Sachen, die der gemacht hat, wahnsinnig witzig finde, aber immer vergesse, wie er heißt. Das war 50% von Flight of the Conchords. Und der Film, das ist so lustig, weil Taika Waititi nochmal letztens irgendwie in den Mandalorian-Making-Offs auch darüber geredet hat, so ja, als wir halt den Film gedreht haben, dann haben wir halt so Reste bekommen von
Herr der Ringe.
Weißt du, so, er hat gesagt, so, ich bin es gar nicht gewohnt, mit großen Budgets zu drehen. Also bei Thor Ragnarok hatte ich auf einmal Budgets und wenn ich gesagt habe, ich brauche was, dann mussten wir nicht in den Fundus von anderen Filmen greifen, die schon seit 10 Jahren abgedreht sind, sondern wir kriegen wirklich dann auch was gebaut und das kennt er gar nicht. Und das war da halt so geil, weil er zum Beispiel sagt, bei What We Do in the Shadows haben sie sich halt teilweise wirklich irgendwie so an den Restmüllen von Herr der Ringe bedient und sowas. Und ja, können wir noch das? Und ja, okay, nehmt's halt mit und so, aber bringt's wieder und so. Und das ist halt ganz geil. Und What We Do in the Shadows ist ein wahnsinnig charmanter, witziger Film mit sehr, sehr vielen guten Ideen, der zu einem Zeitpunkt kam, wo das Ganze noch nicht so super abgenutzt war mit diesen ganzen Mockumentaries 2014. Da war das zwar schon ein großes Ding, aber die Idee, eine WG von Vampiren irgendwie zu zeigen, die auch alle ganz unterschiedlich sind, die sich dann später noch mit so Werwölfen anlegen und sowas, das hat schon sehr, sehr viel Bock gemacht. Das kann ich schon wirklich, das kann ich schon sehr empfehlen. Das ist ein gutes Ding. Den kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ich glaube, den gibt's auch bei Prime. Könnte auch, ich find's raus.
Steht alles
in den Dings.
Weiß ich auch nicht, ja genau, kann sein.
Aber du kennst ihn ja, ne? Du hast ihn ja gesehen.
Ja genau, ich habe den gesehen. Super Film, toll, dass du das mit reingenommen hast, wirklich. Ich komme zu meinem vierten Film und den vierten Film hast du definitiv geschaut, Max. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du den nicht drin hast. Ich habe den vor kurzem nochmal gesehen und habe mir dann gedacht, ey, ist eigentlich auch ein guter Geheimtipp, weil das ist so ein Film, ich weiß noch, als wir den damals im Autokino besprochen haben, da könnt ihr euch übrigens den Podcast so anhören, einer der ersten Podcasts war das.
Batman wie Superman.
Als wir den besprochen haben, da hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm und ich musste den auch erst lieben lernen über die Jahre, hatte ich so das Gefühl. Und mittlerweile, ich habe den jetzt nochmal geschaut, das ist schon wirklich ein wahnsinnig starker Film. Ist ein Film von einem Oscar-Regisseur, der auch Parasite gemacht hat, Bong Joon-ho, und der Film heißt Snowpiercer. Und finde ich immer noch bis heute ein bisschen trotteliges Cover. Der Name ist auch nicht so geil. Und dann sieht man so den Cast und ich war auch beim Cast am Anfang noch nicht so sicher, aber es spielt mit Tilda Swinton, es spielt mit Chris Evans, es spielt mit Ed Harris und das gibt einen großartigen Film, der zu Teilen gesellschaftskritisch auf jeden Fall anzunehmen ist. Und zwar ist es so, dass die Welt sich selbst schützen will, indem sie quasi irgendwas in die Atmosphäre schießt, was die Welt leicht runterkühlen soll. Was aber tatsächlich passiert ist, eine Eiszeit. Und es gibt allerdings von einem gewissen Wilford einen Zug, der brettert wie ein Geisteskranker die ganze Zeit seit schon 17 Jahren nun umher. Und in diesem Zug gibt es verschiedene Zustände, beziehungsweise verschiedene, ja, ich sag mal, Klassen, wie auch in einem echten Zug. Erste Klasse, zweite Klasse. Da ist es aber ein bisschen deutlicher. Dort sind es die Leute, die kriegen nur zum Teil so Gelee, pürierte Maden zu fressen, leben ganz unten und am Anfang müssen sie sich irgendwie Beine abschneiden und dieselbe essen, weil sie sonst durchdrehen. Und ganz vorne liegen die Leute im Whirlpool und die lassen sich's richtig gut gehen. Und da herrscht irgendwann dann Aufstand. Chris Evans, der quasi Curtis spielt, in diesem Film versucht quasi von hinten nach vorne zu kommen in diesem Zug, um endlich dort eine Gleichberechtigung herzustellen, endlich zu sagen, ey, wir wollen es genauso, wie es ihr habt, ich finde es nicht fair, jedem soll es hier gleich gehen in diesem Zug, und Wilford erklärt ihm dann so ein bisschen, warum er das denn eigentlich gemacht hat. Ich fand die Auflösung immer nie so gut, ich fand irgendwie nie, hat der Wilford mir das so erklären können, dass ich gesagt habe, jetzt verstehe ich, was du meinst, wahrscheinlich, weil es dafür auch nicht wirklich eine Auflösung gab. Der hat richtig viele absurde Szenen, dieser Film, also ich werde nie vergessen, als er einmal diese eine Klappe hochmacht, die unterhalten sich ja lieb, und dann sitzt dieser Junge zwischen diesen Maschinen, ich weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst, Max, zwischen diesen Zahnrädern und muss so Dreck aus dem Getriebe holen die ganze Zeit. Das ist wirklich eine richtig ekelhafte Szene, die geht mir auch nicht aus dem Gedächtnis. Großartiger Film, dennoch lässt sich locker wegsnacken, ist wirklich ein angenehm zu guckender Film, hat schlechte Bewertungen auf Moviepilot, sehe ich gerade, bessere auf Rotten Tomatoes, und ist am 3. April 2014 erschienen. Kann ich eben nur empfehlen, gibt's meines Wissens auch auf Netflix gerade.
Gibt's auf Netflix, ja. Das wurde schon recherchiert. Gut. Ist ein guter Film, habe ich tatsächlich sogar auch überlegt, ob ich ihn mitbringe in die 25 Filme. Mein Film wäre an der Stelle, der nächste wäre Elephant von 2003 von Gus Van Sant, der auch oder Gus Van Sant, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall hat er Good Will Hunting gemacht. Und Elephant ist ein ganz kleiner Film tatsächlich, nur 6 Jahre, nachdem er so ein Riesending abgefeuert hat, der im Endeffekt die Geschichte von 2 Highschool-Jungs zeigt, die, also der spielt auf das Attentat in Columbine an und wie die sich darauf vorbereiten und wie die so ticken. Und das ist ein ganz komischer, eigensinniger, beklemmender, trockener Film, der ganz trocken diese 2 Jungs erzählt. Eher nur immer so ein bisschen wie, ja, wie ist dieser Film mit 90s so ein bisschen teilweise, guckt er sich manchmal so. Mhm. Aber halt alles in noch so viel egaler, aber so mit Absicht egaler. Das Positive egal. Das ist irgendwie ein Film, den habe ich einmal in meinem Leben gesehen, aber den habe ich nicht vergessen. Der hat auch so eine ganz krasse Szene, wenn sie dann halt die letzten 15 Minuten sind halt, also er ist auch nicht so lang, geht 1,20, also eine Stunde 20, das wäre sehr kurz. Und die letzten 20 Minuten geht es halt eigentlich dann nur um dieses Attentat. So. Mhm. Und wie sie das filmen und wie die Kameras da laufen und sowas, das ist richtig, richtig beeindruckend und auch wie egal die das alles da runterfeuern. So. Ganz krasser Film, der an Aktualität nicht wirklich verloren hat, wo er Schulattentat jetzt, meine, die letzten Jahre kann ich mich jetzt an keinen groß erinnern, 3-mal auf Holz geklopft, aber trotzdem sind ja so Amokläufe etc. immer noch ein Ding, leider. Und
gerade in der USA, da geht's ja richtig ab, immer noch.
Ja, und wir hatten es jetzt auch letztes Jahr hier irgendwie im Herbst und so, und das oder jetzt auch dieses Jahr. Sollte man sich angucken, ist ein interessanter Film über die Psychologie von den 2 Jungs, der das ganz trocken runtererzählt. Elephant. Gibt es aktuell aber wahrscheinlich auch irgendwie nicht so richtig. Ach, das hier mit diesem, wer streamt das? Ich hab's auf jeden Fall in den Shownotes, Leute.
Also ich hab den Film auch gesehen.
Ach, du kennst
ihn. Ja, das war ein bedrückender Film auf jeden Fall. Und die werden ja bis heute richtig abgekultet, die beiden, auch so in so von so komischen Leuten. Und das ist auf jeden Fall absurd. Dass es einer macht, finde ich krass und krank. Und dass aber 2 das machen, also dass 2 Typen sagen, wir machen das jetzt mal, finde ich bis heute immer noch absurd und grässlich. Das erinnert mich so ein bisschen an die 2 Typen, die dieses Kind entführt und umgebracht haben in Liverpool. Also das ist einfach nur, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, du wolltest noch irgendwas recherchieren dazu, oder?
Nö, ich habe nur geguckt, wo er läuft. Man kann ihn tatsächlich gerade auf Sky Ticket streamen.
Ich komme mit einem witzigen Film um eine Dramedy. Ich komme mit einer Dramedy um die Ecke eigentlich. Es ist eine Netflix-Produktion und die. Ich habe jetzt keine Daten vor mir liegen. Ich weiß nicht genau, wann die rausgekommen ist. Ich schätze in den letzten 2 Jahren irgendwann. Und die heißt Eine nutzlose und dumme Geste. Ist ein
schöner Film.
Ist ein sehr, sehr schöner Film, sehr, sehr witziger Film. Guckt sich auch relativ schnell, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es um die Entstehungsgeschichte vom National Lampoon. Das ist ein Harvard-Journal gewesen quasi über von 2 Studenten, die dann irgendwann entschlossen haben, nur noch Comedy zu machen. Die wurden richtige Autoren, haben große Krüppchen zusammengestellt, haben dann irgendwann eine Zeitschrift rausgebracht, die unfassbar bekannt worden wurde, haben Filme gedreht, haben Radiosendungen gemacht und das erzählt so ein bisschen die Geschichte im Schnelldurchlauf, was aus den einzelnen Personen geworden ist, wie die sich untereinander verkracht haben und dass ein riesiger Narzisst am Ende, der da quasi der treibende Motor war, es nicht ausgehalten hat, würde ich mal behaupten, dass er irgendwie so ein bisschen abgeschlagen war und dann eben nicht mit den anderen Jungs, der The Night Live gemacht hat und so weiter. Auch Chevy Chase und so spielen da eine Rolle. Also das waren schon auch einfach kaputte Künstler zum Teil, glaube ich. Und aber die Geschichte ist unfassbar geil erzählt, unfassbar gut erzählt, sehr, sehr witzig, ist so die perfekte Form der Dramedy, meiner Meinung nach. Kann man sich gerne mal angucken, hat so einen geilen 70er, 80er Feel die ganze Zeit und ja, man erfährt noch ein bisschen was über die Kultur der Comedy in den USA. Guckt ihr euch gerne an, Eine nutzlose und dumme Geste gibt's auf Netflix und meiner Meinung nach dauert er auch gar nicht so lang und ist ein bisschen tragisch auch, nicht vergessen. Also ist nicht nur zum Lachen, ist jetzt keine stumpfe Komödie, die man sich da anmacht, sondern ist auch ein bisschen tragisch, aber bläst schon richtig gut durch. Also es gibt diesen einen Part, das ist fast so Scorsese-mäßig, wenn die so diesen Aufstieg von ihm erzählen, so, das hat für mich viel von so Wolf of Wall Street und so Casino-mäßig. Also das hat richtig was, hat mir großen Spaß gemacht, das anzugucken.
Mhm. Ich finde den auch fantastisch. Ich finde, es ist eine der besten Netflix-Eigenproduktionen, die es gibt. Weil Netflix-Eigenproduktionen ja oft irgendwie so ein bisschen an der Qualität kranken, finde ich. Aber den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Also das ist wirklich einer meiner absoluten... Ich mag ja auch so ein bisschen so Biopic-Geschichten. Und gerade wenn sie noch so ein bisschen witziger erzählt sind und sowas, den habe ich schon sehr, sehr gern. Das ist ein toller Film. Ich muss natürlich, wenn wir hier sowas machen, auch einen Sandler-Film mit reinbringen.
Ich wollte gerade... Ey, Max, das ist wirklich... Das war einfach Gedankenübertragung. Du sagst gerade eine Netflix-Eigenproduktion. Dann fällt mir ein, Uncut Gems ist ja auf Netflix. Dann denke ich mir, sag mal, hat er keinen Sandler-Film da drin? Da flippe ich ja aus. Er könnte ja, ich sag jetzt zwei, Funny People oder Uncut Gems mit reinnehmen. Und
witzig, aber ich ist keiner von den beiden. Das
glaube ich nicht. Okay.
Das Kindsköpfe zwei, Leute. Nein, es ist... Tatsächlich, es gab ja so vier Filme, wo Sandler ernster war. Ich meine, der Peak war halt Uncut Gems, wo er halt wirklich, das muss man immer noch, ich habe den heute Morgen, muss ich da wieder dran denken, weil ich Shogi mit den goldenen Furbies genervt habe, die ja da verkaufen, diese mit Steinen besetzten Gold-Furbies, die als Kette tragen. Das ist ja einfach alles nur komplett krank. Ja. Und da muss ich heute Morgen wieder dran denken. Hab nur gedacht, so Mann, wahrscheinlich ist Uncut Gems schon der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast. So, hast viele gute Sachen gesehen, aber den fand ich schon einfach extraordinär gut. Aber ich hab dann auch überlegt, nehme ich den mit rein oder nehme ich Funny People mit rein. Aber Funny People mag ich nicht so richtig, weil ich finde, dass die letzte Stunde zu lang ist und sich verheddert in der Story, auch wenn der gut anfängt. Da habe ich gedacht, nehme ich entweder Rain on Me oder nehme ich einen ganz anderen Film. Und zwar den, genau, weil du ihn auch nicht nennst, ist Punch Drunk Love. Hm. Punch Drunk Love ist der wahrscheinlich mit Abstand absurdeste Sandler-Film. Es ist keine wirkliche Komödie. Es ist ein ganz, ganz kleiner, komischer Film von Paul Thomas Anderson. Und es erzählt so eine ganz skurrile Liebesgeschichte von ihm, der in so einer ganz, als Mobbing-Opfer in so einer Familie aufwächst, der so ganz viele Geschwister hat, die den die ganze Zeit nur beschimpfen und irgendwie, also die den irgendwie hässlich finden und sagen, du kriegst eh keinen und so als Loser abstempeln. Und er verliebt sich dann in eine Frau und wird aber gleichzeitig, weil er sich irgendwie in seiner Einsamkeit, bevor er diese Frau kennenlernt, in so eine Sex-Hotline verrennt, wird dann da irgendwie von dieser Sex-Hotline und so einem mysteriösen Matratzenladenbesitzer, der gespielt wird von dem inzwischen toten, wie heißt er denn nochmal? Philipp Seymour Hoffman ist es doch, oder? Müsste das sein?
Ja, kann sein, ja.
Ja, ja, Philipp Seymour Hoffman spielt diesen Dean Trumple, diesen Matratzenladenbesitzer. Und das ist ein ganz weirder Film. Der hat nichts zu tun mit dem, was man von Sandler so kennt. Ich habe den damals im Rahmen des Sandler-Podcasts mal wieder gesehen. Ich habe den damals, als er rauskam, 2002 schon geliebt, weil das war halt eh so meine Sandler-Höchstphase. Ich fand es damals unfassbar beeindruckend, dass Adam Sandler mal was anderes macht, außer immer nur Big Daddy und Mr. Deeds und sowas. Und den finde ich wirklich, wirklich schauenswert, weil den übersieht man immer. Punch Drunk Love wird immer übersehen und man ist ja auch ganz oft so, dass Leute sagen so, ja, Sandler, der hat noch nie was anderes gemacht. Und da wird immer vergessen, dass er zumindest, selbst wenn man Funny People und wenn man Rain on Me zu plump findet in seiner Message und Funny People immer noch zu quatschig und Majorowitzes Stories und Uncut Gems erst später kamen, dann bleibt am Ende immer noch Punch Drunk Love ganz vorne stehen als einer der absurdeste Film, den Sandler je gemacht hat, aber der auch wirklich malerische Bilder hat, der ganz schön erzählt ist. Sandler macht es toll. Ich mag die alle sehr in dem Film. Der ist wirklich also komplett out of space so in seiner Geschichte, aber der ist toll. Punch Drunk Love ist ein richtig toller Film und hat schon sehr früh vor 18 Jahren gezeigt, was Sandler noch so kann. Und im Endeffekt ist es das, wo es dann später in Majorowitz Stories oder vor allem Uncut Gems drin gipfelt. Großartiges Ding.
Hab ich noch nie gesehen.
Gibt's auf Sky Ticket, solltest du sehen. Ich glaube, den liebste. Weil der wirklich, das ist genau dein Ding wahrscheinlich.
Also ich bin ja, bisschen quer, aber süß. Ich finde ja vieles von den letzten Sandler-Sachen sehr, sehr gut. Also gerade Majorowitz Stories fand ich ja unfassbar gut. Uncut Gems natürlich auch. Aber ja, gucke ich mir gerne an.
Ja, also den empfehle ich sehr. Ja, damit finde ich, dann kannst du wieder rein.
Ja, sehr gerne. Ich versuche gerade so ein bisschen noch die Story zusammenzufinden. Das gelingt mir jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber ich versuche es einfach mal. Der Film ist wahrscheinlich auch kein Geheimtipp, aber ich bin ein absoluter Fan von einem guten Thriller und den bekommt man sehr selten. Sehr, sehr selten passiert es, dass ein guter Thriller nochmal auf den Markt kommt. Und mit gutem Thriller meine ich Zodiac, 7 immer ganz vorne mit zu nennen als Beispiel, solche Filme. Einer dieser Filme, den ich relativ spät rausgefunden habe, der wahrscheinlich für alle winken jetzt ab und sagen, das ist doch ein alter Hut, jeder kennt diesen Film, aber vielleicht kennt eine Person da draußen noch nicht diesen Film und für die ist jetzt dieser Tipp Mystic River. Max, du kennst den bestimmt, ne?
Ich musste sofort an Mystic River denken, als du gesagt hast, guter Krimi, guter Thriller, weil ich direkt bei Mystic River, den habe ich damals, als er rauskam, habe ich mir den gekauft und habe den bestimmt 6-mal gesehen oder so.
Es ist,
jetzt habe ich den aber schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
Ja, also ich habe den bestimmt vor einem Jahr oder so das letzte Mal gesehen. Mein guter Thriller holt mich immer wieder ab und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum da so wenig Leute nur mitspielen. Warum das so selten rauskommt, warum da so wenig Leute mitspielen, sage ich, weil ich gerade nebenbei den Cast google. Sean Penn spielt mit und Tim Robbins. Tim Robbins hat so eine geile Fresse, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Der sieht schon so cool weirdo-mäßig aus. Das ist ein absolut geiler Schauspieler, genau wie Sean Penn, der natürlich perfekt für die Rolle dieses Mafiosis da vorgesehen ist. Zur Story ganz kurz, weil die meisten kennen den, sind jetzt schon genervt, dass ich das überhaupt erwähne. Zur Story ganz kurz. Es gibt am Anfang eine Szene, da wird gezeigt, wie quasi Tim Robbins als ganz junger Dave Boyle entführt wird, aber dann es wieder schafft und quasi wieder rauskommt, dem Entführer quasi entwischt und er ist so ein bisschen der, Schwager von Sean Penn, den er nicht so richtig mag, weil er merkt, ja, der war früher, als Kind waren wir zwar befreundet, aber irgendwas ist seitdem anders bei dem, der hat irgendwie einen Dachschaden. Die Tochter von Sean Penn wird dann, glaube ich, ermordet dann müssen sie sich auf die Suche machen, danach, wer es denn ist. Und ganz viele Hinweise deuten darauf hin, dass es eben dieser Tim Robbins, dieser Dave Boyle ist, sein Schwager, sein Freund, den er schon seit ganz jungen Jahren kennt und er dachte, ja, macht ja Sinn, denn er wurde ja damals auch als Kind misshandelt und wahrscheinlich hat er jetzt meine Tochter umgebracht. Daraufhin entsteht ein mafiosi-haftes Familiendrama mit wahnsinnig guten Schauspielern, mit Kevin Bacon, mit Lawrence Fishburne spielt mit, sehe ich gerade noch. Also da ist richtig was geboten. Einer der geilsten Thriller, die es gibt, der dauert 2 Stunden 18 Minuten und der lässt sich wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde nicht mehr los. Großartig, kann ich jedem empfehlen. Auf Prime kann man das für 2,99 sehe ich gerade downloaden und also absolut empfehlenswert. Mystic River, meiner Meinung nach einer der geilsten Thriller, die es gibt und ich kannte den, kenne den erst seit 2-3 Jahren, also von daher vielleicht kennt den vielleicht noch einer nicht.
Ich fand den damals richtig, richtig mega. Das war so eine Zeit, das war nämlich genau in der Zeit, wo man so super viele Geheimtipps sich reingepfiffen hat und so, weiß ich nicht, wo die ganze Zeit so geile Filme überall aufkamen und dann sagte, ja, der muss doch den sehen und den sehen, wo man in die Videothek gegangen ist und die kleinen komischen Ecken abgegrast hat. Wo so Filme immer, wo die großen Blockbuster neben dran standen mit 10-mal, aber die hatten immer nur eine Kopie, das weiß ich noch, den hatte ich mir damals auch, dann habe ich ihn ausgeliehen, habe ich mir gekauft, dann habt ihr noch bis heute. Das ist ein toller Film. Kann man aber auch nur kaufen auf iTunes, Leute, gibt's leider auch nicht. Das gleiche gilt auch für den nächsten Film. Da muss ich gleich dazu sagen, das ist auch aus dieser Zeit und ich habe den auch in dieser Zeit letzte Mal gesehen. Deswegen mit der Story wiedergeben, das ist jetzt relativ schwierig. Ich nenne den aber trotzdem, auch wenn jetzt jemand sagt, vielleicht gefällt er dir heute gar nicht mehr. Ja, das kann schon auch vielleicht sein, dass ich den heute nicht mehr so gut finde. Das glaube ich aber nicht, weil ich den damals sehr, sehr mochte. Und zwar ist die Rede von Adaption. Das ist ein Film von, beziehungsweise mit Nicolas Cage in der Doppelrolle. Adaption der Orchideendieb, in dem im Endeffekt der Charlie Kaufman, der ja auch Dings geschrieben hat, hier Being John Malkovich, sich selber schreibt, er soll ein Drehbuch aus der Orchideendieb machen und wie er das zusammen mit seinem Bruder versucht, also er spielt die beiden, Nicolas Cage spielt die ganzen beiden Brüder, Charlie Kaufman hat Neurosen ist halt Neurotiker und hat halt deswegen einen Dachschaden und versucht das mit seinem Bruder und versucht sich dann mit der Autorin, die das Buch geschrieben hat, irgendwie zu verständigen und dieses Buch, und es wird alles immer so mysteriöser und am Ende wird es auch alles so weird. Der ist ein ganz weirder Film und Regie hat geführt Spike Jonze, und Spike Jonze hat ja so gerade so in diesen 2000er Jahren alle krassen Musikvideos gemacht. Also Spike Jonze, ich war ein riesen Spike Jonze Fan und er hat ganz viele weirde Filme gemacht, aber vor allem auch ganz viel weirde Musikvideos, die ich ganz, ganz großartig fand. Da gab es ja immer diese drei DVDs früher, Chris Cunningham, Spike Jonze und Michel Gondry. Und da habe ich mir auch mal die ganzen Clips von denen in diesen Boxen gekauft und so. Und die haben echt geiles Zeug gemacht. Spike Jonze hat dieses Lego-Video von den White Stripes und sowas gemacht. Also richtig, nee, oder war das Michel Gondry? Ich weiß nicht mehr. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele, sehr, sehr viele krasse Clips, die der gemacht hat. Und dieser Film war halt auch so. Der war halt einfach ein bisschen weirder, der ist so wie Vergissmeinnicht oder sowas. In so eine Kerbe schlägt der.
Aus welchem Jahr ist der, weißt du das?
Der ist von 2002 auch. Mhm. Und ich meine, der spielt schon, ich meine, du hast Nicolas Cage, du hast Meryl Streep, du hast Tilda Swinton, du hast Maggie Gyllenhaal, du hast auf jeden Fall schon mal ein riesen Star-Aufgebot in dem Film trotzdem drin. Und Nicolas Cage, der ja heute irgendwie nur noch so als Meme gilt irgendwie. Und vielleicht dann mit der Joey Exotic-Serie, die er jetzt dreht, wo er ja Joey Exotic sein wird, vielleicht sein Comeback bekommt in eine mysteriöse Art und auf eine seltsame, mysteriöse Art und Weise, ist ja trotzdem so seit Jahren verpönt und Meme und darf dann höchstens mal sowas machen wie diesen Martha oder Matilda oder wie hieß dieser Horrorfilm, wo er diese Axtgitarre hat, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall, da wird er so ein bisschen wieder so abgekultet und kriegt wieder so langsam so einen Stellenwert, aber der war ja auch ganz lange weg vom Fenster und alle fanden den blöd, weil er nur Trashfilme gemacht hat, Nicolas Cage, der schlechteste Schauspieler und bla bla bla. Adaption ist einer der vielen Beweise, man darf A nicht vergessen, dass der Mann einen Oscar zu Hause stehen hat und B, dass der ganz viele tolle Sachen gemacht hat. Das ist ein bisschen das Sandler-Prinzip bei Nicolas Cage und Adaption ist tatsächlich einer von seinen tollen Film, der mir immer sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist und immer so das Paradebeispiel für einen weirden Film war. Also so wie auch, ne, Vergissmeinnicht, ich habe erst überlegt, ob ich Vergissmeinnicht nehme, weil den habe ich auf jeden Fall, das ist nicht so lange her, dass ich den gesehen habe, den habe ich vielleicht vor 2-3 Jahren gesehen, aber als wir hier den Jim Carrey Podcast gemacht haben, aber ich habe gedacht, ich nehme Adaption, weil der noch ein bisschen skurriler ist und weil der noch weniger Leute auf dem Schirm haben. Und es sollen ja Geheimtipps sein. Deswegen Adaption gucken, gibt's aber auch nur auf iTunes.
War übrigens auch dafür nochmal nominiert für Bester Hauptdarsteller. Hat er aber nicht gewonnen. Wurde aber Bester Hauptdarsteller mit Leaving Las Vegas, ne?
Genau.
KG. Max, wir sind genau bei der Hälfte unserer Filme. Jetzt kommt gleich meine Nummer 6 wahrscheinlich. Grund genug für mich, jetzt mal ganz kurz hier reinzugrätschen. Denn wenn wir bei Geheimtipps sind, können wir nochmal eine kurze Werbung machen. Denn wir werden heute unterstützt von Thomann. Das werden wir jetzt wahrscheinlich eine ganz lange Zeit bei uns noch haben. Da wollen wir euch gar nicht lange mit vollarbeiten. Aber Thomann ist das Online-Warenhaus, wo ihr quasi alles bekommt, wenn es um Recording geht, um Musik machen geht. Ihr könnt da Klaviere kaufen, ihr könnt da PA kaufen, Boxen könnt ihr dort kaufen, gute Mikrofone. Wir kaufen auch unsere Mikrofone bei Thomann. Das war schon jahrelang. Jetzt habe ich einen Kumpel getroffen auf der vor kurzem und der hat mir gesagt, der arbeitet da und ob wir nicht Bock hätten, was gemeinsam zu machen. Das fand ich wirklich mega geil. Dann habe ich gemeint, yo, lass es doch machen. Und jetzt bekommen wir quasi unsere Mikrofone automatisch nochmal von Thomann und können euch dazu noch was zu erzählen. Und das ist eine super Sache. Wir haben euch den Link mal für unser Equipment, was wir so haben. Heute packe ich mal meins rein, mit was ich so aufnehme. Das ist ein Focusrite und ein Rode NT1A. Die packe ich euch unten in die Shownotes, da könnt ihr draufklicken und wenn ihr Bock habt, euch das auch einfach kaufen. Wenn ihr euch fragt, der Chrissy, der klingt immer so wahnsinnig gut, mit was nimmt er auf? Das sind gar nicht so teure Sachen. Also guckt euch das gerne mal an. Ist eigentlich ziemliches Standard-Equipment. Ich habe auch noch teurere Sachen hier rumstehen, aber das ist so mein Go-To-Kram gewesen. Vielleicht packe ich noch das zweite Mikrofon von mir mit rein. Das gehört eigentlich meiner Freundin, aber manchmal nehme ich damit auch Podcasts auf. Und dann könnt ihr draufklicken und euch das angucken. Das war's mit der Werbung von Thomann. Wie gesagt, wir werden da die nächsten Tage immer nochmal wieder drauf zurückkommen. Thomann.de ist die Webseite und da findet ihr eigentlich alles Mögliche, was ihr braucht für Recording und zum Mucke machen. So,
Thomann, da kauft man gern.
Da kauft man gern, richtig. Und da habe ich auch schon richtig viel Geld gelassen.
Ich habe da auch Es ist halt immer so das Versandhaus, ne? So, es ist halt immer so das Versandhaus für Musikequipment.
Deswegen freue ich mich also, so,
ich dass wir da jetzt. Ich in meinem Leben woanders bestellt.
Dass wir da jetzt einen Fussel dafür haben, ehrlich gesagt, finde ich richtig gut für uns.
Ja, ist schon ganz gut.
Ja, ist ehrlich gesagt sehr, sehr gut.
Ich glaube wirklich, alles, was ihr mit Musik machen zu tun habt, wenn ich es nicht in irgendeinem Geschäft gekauft habe, habe ich, wenn es aus dem Internet kam, egal ob Kabel oder Mikrofon, das ist halt leider immer von Thomann. Mhm. Also. Das ist kein Geheimtipp mehr, weil die einfach sehr, die sind sehr schnell, sehr gut und jeder bestellt da gern, der Musik macht. Das muss man schon mal sagen.
Ich finde auch, dass die wahnsinnig schnell sind und ich frage mich auch, ob das Zufall ist oder ob die da sehr dollen Wert drauf legen. Kann ich ihn aber gerne nochmal fragen. Aber gut, wie gesagt, ihr könnt das alles nochmal in den Shownotes nachlesen. Machen wir mal weiter hier in unserem kleinen, Geheimtipps-Dingsbums. Denn ich, Maxi, habe ja gerade gesehen, du hast Spike Jonze genannt und da kann ich natürlich direkt reinkrätschen. Ich habe auch einen Film von dem in meiner Liste. Und zwar seinen letzten Film als Regisseur, nämlich Her. Her ist meiner Meinung nach.
Stimmt, der ist ja auch von Spike.
Bitte?
Der ist ja auch von Spike Jonze, stimmt.
Der Film, für den Joaquin Phoenix auf jeden Fall auch schon mal am Oscar hätte kratzen müssen, zusammen mit Amy Adams, in die ich ein bisschen verliebt war. Schon, ehrlich gesagt, in diesem American Hustle-Film und Olivia Wilde. Da brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber reden. Das haben wir alles schon dazu, haben wir eigentlich alles schon gesagt in dem Podcast, was es zu sagen gibt. Chris Pratt spielt ebenfalls noch mit. Es ist ein großartiger Film über ein, wie heißt dieses verdammte System nochmal? Da gibt's so ein das Wort für dieses Ding, was er sich ins Ohr steckt jedes Mal.
Ich weiß nicht mehr.
Ba-ba-ba-ba-System. Irgendwie so ein System halt. Samantha nennt er das, glaube ich. Gesprochen ist diese Samantha von Scarlett Johansson, die natürlich die tollste und erotischste Stimme auf der ganzen Welt hat. Und die Situation ist
alles
eigentlich so.
Scarlett Johansson ist eine Frechheit.
Es lebt so 10 Jahre in der Zukunft, kann man ungefähr sagen. Die Welt ist ein bisschen futured up. Und alle tragen auch, und das finde ich das Geilste, was die für Klamotten tragen. Sieht alles so geil, ein bisschen zu modern aus. Und laufen da alle rum wie in Kopenhagen. Hagen oder auf so einer Fashion Week und er hat halt genau wie ganz viele andere Leute so eine künstliche Intelligenz im Ohr, die sich den ganzen Tag mit ihm unterhält. Eigentlich ist sie dafür da, um ihm, es ist eigentlich die Weiterentwicklung von Siri, kann man eigentlich ganz plump mal sagen. Eine Sache, die dich quasi erinnert, oder von Alexa, die dich erinnert, die zu dir sagt, ey, das und das, morgen hast du den und den Termin, denk dran, das und das wolltest du noch wegschicken und gleichzeitig aber auch eine Einkaufsliste führen kann, wenn du sagst, ey, schreib das bitte auf die Liste. Aber die können sich eben auch unterhalten, diese Systeme, und können auch eine menschliche Verbindung aufbauen. Dadurch, dass sie sehr empathisch sind und lernen auch sehr, sehr schnell und werden immer wieder geupdatet und auf einmal entsteht sowas wie eine Liebesbeziehung zwischen diesem Menschen und eben der Stimme von Scarlett Johansson, die aber einfach nur so ein Operating System ist und den halt einfach da ihren Job macht und nicht existiert, weil sie ein verdammter Computer ist. Und es ist sehr schlecht erklärt, aber es ist wirklich eine weirde Situation, dabei zuzugucken, wie der sich da wie der sich in diesen Computer verliebt und wie das dann auch irgendwie darin ausartet, dass sie ihm irgendwie eine Frau nach Hause schickt, die dann mit ihm schläft. Er hat währenddessen aber die Kopfhörer drin und wird von einem Computer irgendwie geil gemacht. War eine absurde Szene und bis heute finde ich diesen Film unfassbar geil, denn er sieht unfassbar stark aus, wie die beste Black Mirror-Folge ever und fühlt sich auch so an. Großartig, weil Joaquin Phoenix, glaube ich, für meine Meinung nach spielt er dort die beste Rolle, die er je gespielt hat, weil er sein ganzer Charakter, seine ganze Art, wie er in diesem Film ist, das ist so eigenständig. Und wenn ich an Her denke, denke ich sofort wieder an diesen schwermütigen, leicht, also schon witzigen, aber auch so vom Leben irgendwie so also der ist irgendwie so desillusioniert, dieser Typ, und spielt es, Theodore nennt das sich in dem Film, spielt es so geil, der ist mir richtig in Erinnerung geblieben, wie er das gespielt hat. Den Film habe ich mir danach bestimmt noch 10 Mal angeguckt gefühlt und großartiger Film, ist von 2013, kann ich jedem wirklich nur empfehlen, der den noch nie geschaut hat, guckt euch unbedingt Her an, und der Film hätte eigentlich viel mehr abgehypt werden müssen. Meine ehrliche Meinung.
Ich liebe den auch. Ich liebe Her sehr, sehr doll. Das ist ein ganz toller Film. Und ja, es ist wie eine sehr lange Black Mirror, sehr lange stylische Black Mirror-Folge. Aber Spike Jonze einfach dreht am Rad und Joaquin Phoenix spielt es großartig und echt so, so Filme liebe ich halt einfach. Also Her ist wirklich fantastisch. Nachdem es jetzt absurd wurde mit
Inception und Her.
Gibt's auf Netflix?
Ja, gibt's auf Netflix, meine ich. Ich glaube, ich habe den da erst
vor kurzem gesehen. Ich bin natürlich hier schon heiß am Recherchieren nebenbei. Und aktuell ist er nicht auf Netflix. Okay.
Dann war er vor kurzem auf Netflix.
Aber er war auf jeden Fall auf Netflix, das stimmt, ja. Aber er ist jetzt wieder weg.
Ja, gut. Muss man da halt einfach 3 Euro für ausgeben. Sorry, Leute.
Das ist aber ganz seltsam hier. Warum ist er denn da nicht gelistet? Verstehe es nicht. Naja, gut. Mag doch einer das ja alles verstehen. Er ist nicht mal auf Freenet-Video, warum auch immer. Gut, dann nenne ich den nächsten Titel. Das ist auf jeden Fall kein so verschleierter Film mehr wie die anderen und so ein bisschen kunstmäßig, sondern der ist einfach nur quatschig, aber gehört zu meinen allerliebsten Lieblingskomödien. Mit den Jungs habe ich Lonely Island und Andy Samberg lieben gelernt. Die Rede ist natürlich von Hot Rod. Der Film über Rod Kimball, ein hängengebliebener Stuntman, der auf seinem, also er denkt, er wäre Stuntman. Er denkt irgendwie, sein Vater war ein großer Stuntman, hätte mit Evil Knievel abgehangen und sonst irgendwas. Und er fährt halt die ganze Zeit durchs Dorf, nervt alle, ist wahnsinnig dabbisch dabei, kann keinen einzigen Stunt wirklich gut. Und was da alles passiert, wie dieser Film, also es geht halt im Endeffekt irgendwie so, dass sein Stiefvater, gespielt von Ian McShane auch, ganze Zeit auf der Couch liegt und sagt, er wäre schwer krank und sie müssten jetzt irgendwie Geld sammeln, damit er die OP irgendwie bezahlen kann. Und das will er halt machen, indem er eine Stuntshow aufführt, indem er irgendwie, er sagt dann, er plant verschiedene Sachen, am Ende sagt er irgendwie, er will über 18 Busse oder sowas springen. Und das ist der einfache Plot, mit wo er sich dann mit seinen Jungs irgendwie, die gespielt werden von Danny McBride und Bill Hader, also wirklich auch ein Traumteam, an trottligen, drei Typen Traumteam. Dann spielt noch Jorma Taccone mit, der seinen Bruder spielt, glaube ich. Also es ist alles so geil von der Besetzung her. Und die geben halt einfach nur 90 Minuten Vollgas, ne? Da passiert nur Schwachsinn. Der hat ein paar der lustigsten, er fängt schon so geil an. Der ist auch immer so emotionslos dumm in seinem Humor, wenn der einfach mit diesem Bike über den Pool springen will und schafft es nicht mal bis zur Hälfte. Es sieht alles so dumm aus. Alles ist so super unspektakulär. Man merkt so schnell, dass der nichts auf dem Kasten hat, aber immer so, you need the eye. Was sagt er? You need the eye of a tiger. The spirit of a hawk. Und so. Und dann werden so auch so Adlerköpfe, so wie auf so amerikanischen T-Shirts von der Tankstelle eingeblendet und sagt, er ist so dumm, es gibt eine Szene, da fällt ein Hügel runter, das dauert so viel zu lange, also wie lang diese Szene dauert, wie diesen Hügel runterfällt, wie der im Wald trainiert, diese ganzen Zitate aus 80er Filme, der ganze Soundtrack, dieser komische Aufstand, der Typ, der von seinem Tattoo erzählt, da sind so viel geile Szenen drin, wenn er sagt, er muss den Motor reparieren und dann kommt Isla Fisher vorbei, die ich ja auch zu dem Zeitpunkt unfassbar verknallt war, kommt vorbei und er sagt so, und hat so ein Hulk Hogan T-Shirt an, sieht, dass sie kommt, nee, beziehungsweise sie geht gerade raus, weil sie ist die neue Nachbarin, er blendet sie so dumm im Spiegel, damit sie so zu ihm guckt, geht dann so ganz schnell rein, als hätte er nichts gemacht und sie sagt, was tust du? Und dann steht er vor diesem Motorblock und haut einfach nur mit diesem Hammer so wahllos auf den Motor drauf und sagt nur so, just repairing things. Und so ist es halt die ganze Zeit. Der hat so viel, da passieren so viel dumme Nebensätze. So, da gibt's diese eine Szene, wenn sie so Wasser in den Pool machen und dann hörst du nur Bill Hader, wie der sagt, das hörst, ist so leise, dass du es fast nicht hörst. Ich habe den Film so oft gesehen. Da hörst du nur ganz leise, wie er sagt so, pools are very good to keep the water in. Und du bist so, das macht überhaupt keinen, das ist so ein dummer Satz. Ja. Also, der Film ist nur voll von sowas. Der ist teilweise vom Humor ganz schön unschuldig, der ist ganz selten mal drüber oder eklig oder sowas, sondern eher immer so dappisch lustig. Das liebe ich eh. Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von einem Film, den ich heute natürlich auch noch nennen werde, weil es einfach der Film ist für mich, der ewige Geheimtipp für immer bleiben wird. Und ist für mich ein bisschen die Fortführung davon gewesen, ein paar Jahre später, kam 2007 raus, ist eine unfassbare Komödie und hat für mich eigentlich erst diesen ganzen Andy Samberg, also wenn ihr Brooklyn Nine-Nine und all das, was danach kam, liebt, werdet ihr auch den lieben, weil der ist einfach unfassbar witzig und der ist im Englischen die Cool Beans Nummer und sowas, das ist alles sehr, 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 sehr gut. Der hat ein ganz großes Level an Humor, ist meiner Meinung nach absolut underrated, ich weiß nicht, warum das nicht einer der größten Komödien ist aller Zeiten, aber das hat man bei Samberg-Filmen ja immer so ein bisschen, bei Popstars, Never Stopping, den ich ja auch für wirklich wahnsinnig gut halte. Den hätte ich aber natürlich jetzt nicht, weil ich nicht zweimal hier irgendwie Samberg drin haben wollte.
Auf der Vorauswahlliste, by the way. Popstars Never Stop, Never Stopping.
Siehst du?
Ja.
Und den lieben wir ja auch. So. Und ey, ich finde, Samberg macht einfach geile Komödien. Und die sind wirklich top-notch so. Also Popstars auf jeden Fall auch. Popstar Never Stop, Never Stopping auch unbedingt sehen. Muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Aber ich sag jetzt mal, Hot Rod ist mir noch mehr Herzthema, weil den habe ich bestimmt schon 25 Mal gesehen. Den habe ich schon so oft geguckt. Den habe ich, als er 2007, 2008 rauskam in Deutschland, habe ich den mit meiner damaligen Freundin allein schon bestimmt 10 Mal geguckt.
Ja. Ja. Vielleicht auch ein Indiz dafür, warum es vorbeigegangen ist irgendwann, Max.
Komm, wir gucken wieder den. Nein.
Können wir nicht auch mal Grey's Anatomy gucken? Ja, verstehe ich total. Also gehe ich total mit. Den hast du mir irgendwann gezeigt, muss man auch fairerweise sagen. Da hast du mich inspiriert. Da hast du mir gesagt, das guckst du jetzt mal an. Da hast du mich richtig zugezwungen. Und dann habe ich ihn geguckt und habe gesagt, oh mein Gott, das ist ja das Großartigste. Verstehe ich total. Finde ich auch, dass er zu den größten Komödien eigentlich aller Zeiten gehört. Ich mach mal weiter mit einer Dokumentation, dachte ich mir, weil wir wahrscheinlich davon nicht so viele drin haben und ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so geier darauf, immer Dokus zu gucken, habe ich jetzt eine Doku mit reingenommen, die, wenn Leute mich fragen, was ist die geilste Doku, die du je gesehen hast, gut, da würde ich wahrscheinlich sagen Tiger King und Fyre Festival, aber die beste Geschichte und die best erzählteste vor allem ist eigentlich die von Searching for Sugar Man von Sixto Rodriguez. Ja, großartigerweise, also folgendermaßen läuft es, ich muss die Story richtig erzählen, eigentlich lief es so ab mit Searching for Sugar Man. Ich hatte eine Fernbeziehung nach München und schon lange, lange her, ich glaube es war 2013 rum, ich hatte eine Fernbeziehung nach München und ich sag mal, in den Kreisen war ich damals nicht so bewandert, denn ich habe ehrlich gesagt gar keine Kohle gehabt, habe in Hamburg gewohnt zu dem Zeitpunkt und war definitiv broke. Und dann hat sie gemeint, ja, komm doch mal vorbei und wir gehen heute Abend mal mit meinem Stiefvater, der aber nicht mit meiner Mutter zusammen ist, ins Kino, weil wir verstehen uns noch total gut und so und abends zu treffen, denn der würde ich gerne kennenlernen. Da hab ich gemeint, na ja, super. Fahr ich da hin, ich hasse ja sowas, ne? Ich hasse ja dieses, der würde dich gerne kennenlernen. Bin ich ja ganz, ganz schlecht drin manchmal. Manchmal auch sehr gut und manchmal sehr, sehr schlecht. Und fahr dann dahin, hab schon irgendwie Schiss und dann sagt der Usch so zu mir, einer meiner besten Freunde, der nicht mehr mit mir redet seit 4 Jahren, sagt zu mir, jo Chris, folgendes, hast du diesen Film gesehen, hast du diese Doku gesehen, Searching for Sugar Man? Ich so, nee, erzähl mal. Und dann erzählt er mir folgendes, sagt so, ja, mega krass, ist so ein Typ, eigentlich Maurer, macht irgendwie Mucke, ne, denkt, er wurde unerfolgreich, er hatte eigentlich einen Plattendeal gehabt, aber er hat's nie geschafft, aber alle haben zu ihm gesagt, er war das super krasse Talent, hat irgendwie auch eine Platte rausgebracht oder sogar 2, aber irgendwie die einen haben irgendwie so 10 Leute gekauft, die anderen irgendwie so 100. Also es wurde nichts mehr aus dem, das Label hat den Typen gedroppt und bis heute arbeitet er noch auf dem Bau. Stellt sich raus, dass zu Zeiten der Apartheid er in Südafrika ein absoluter Megastar war und es haben sich immer Gerüchte um ihn quasi gesponnen, wie er denn abgelebt wäre. Also hat er sich auf der Bühne in den Kopf geschossen. Das alles hat man sich erzählt. Es gab einfach wahnsinnige Geschichten über diesen Typen und alle dachten, er wäre tot. So, weil es ja nicht sein kann. Warum ist er hier noch nie aufgetreten? Der ist für uns der ist unser Bob Dylan eigentlich. Und diese Storys werden so erzählt und irgendwann sagt einer, ich guck mal, wo der ist und dann finden die den und dann ist er einfach irgendwo Maurer und dann sagen die, weißt du, dass du in Südafrika ein Superstar bist, also der Star und er war so, was? Nein. Kam, also die Situation war ein bisschen absurd, also das muss man sich wirklich angucken, dann fliegt er darüber nach Südafrika, spielt da so 3-4 so Megastadien, rockt die komplett ab und dann sagt er so, war eine gute Zeit, Leute. Danke. Und geht wieder auf den Bau. Und es war so, und du guckst dir das an und bist so, Bro, was ist eigentlich mit dir Wahnsinn. Los?
Und das ist so eine wahnsinnige
das
Geschichte,
ist eine
ne?
kranke Geschichte und die Songs sind wirklich geil. Ich höre die sehr, sehr gerne. Und die Story erzählt mir Usch so am Telefon. Ich fahre gerade nach München. Ich sag so, ah cool, geile Geschichte. Ja, guck ich mir auf jeden Fall an. Wir kommen an in München, kommt der Stiefvater raus und sagt so, ah, habt ihr diese, von dieser Doku gehört? Searching for Sugar Man. Und ich so, na klar, da geht's doch um. Und erzähl die ganzen Filme. Und nur weil ich so lange mit Usch geredet habe, mega Eindruck geschindet. Kam richtig mega. Gut an. Also das war wirklich einer der genialsten Fake-Momente von mir. Und ja, Searching for Sugar Man, großartiger Film, großartige Doku vor allem, sehr schön gemacht, geil erzählt und kann nicht wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Gerade für so Musikliebhaber, ein großartiges Ding und die Songs lohnen sich auch, die dann mal anzuhören.
Voll schön. Hm. Danke. Den muss ich auch noch gucken, den hast du mir auch schon so oft aufs Ohr geschwätzt. Hm.
Ja. Die musst du dringend noch gucken. Das Ding ist halt, du kennst natürlich jetzt schon ein bisschen die Story, aber ich kannte die auch und die hat mich trotzdem noch umgehauen. Also es hat mich trotzdem noch umgehauen.
Mach ich. Gucke ich das ja an. Gibt's aber auch nirgendwo, ne? Ist wieder nur iTunes, Amazon und Co. kann man es nur kaufen.
War auch bis vor kurzem safe noch auf Netflix. Also es ist wirklich ja, komisch.
Leider ist ja, Netflix ändert ja ständig das Programm und hat nur Lizenzen so und so lange und so und muss dann wieder neu verhandeln. Das ist halt dann, meistens geht's dann zu Amazon und manchmal hat man Pech und dann hat es jetzt wie jetzt eine Phase. Aber wie gesagt, ich tippe alles hier rein, aber guckt auch nochmal selber. Das kann sich in zwei Wochen, wenn ihr diesen Podcast später hört, kann sich schon wieder alles geändert haben. Da könnt ihr Geld sparen. Ja, nicht, dass ihr euch dann irgendwie die Leihversion teurer kauft, als es die Kaufversion gibt. Der nächste Film ist tatsächlich nochmal ein Taika-Film, fällt mir gerade auf. Ich wollte erst Eagle vs. Shark nehmen, aber da habe ich auch gedacht, so, ey, das wäre scheinheilig, weil den habe ich so schlecht in Erinnerung, ne? Mhm. Ich weiß, dass ich den damals geil fand und dass der auch so sehr immer diese Humorschiene wie der andere Film, den ich jetzt alle wissen, was ich meine, wenn sie mich schon irgendwann mal gehört haben, aber dass er so eine ähnliche Kerbe schlägt wie der Dynamiten-Nap. Aber ich habe den einfach schon lange nicht mehr gesehen, so Eagle vs. Shark. Film, der mich aber vor ein paar Jahren wirklich nochmal umgeblasen hat, wo ich auch erst später dann gerafft habe, dass es überhaupt ein Taika-Film ist, wo die wilden Menschen jagen, mit Sam Neill, den man aus vor allem Jurassic Park kennt, als Alan Grant und natürlich Julian Dennison, den man damals dort kennengelernt hat, der später auch im zweiten Deadpool-Film mitgespielt hat. Das ist dieser kleine, füllige Junge, der wahnsinnig witzig und charmant ist, wahnsinniges Charisma hat. Also in dem Alter so viel auszustrahlen, trotz äußerlicher, in Anführungsstrichen, gesellschaftlicher Defizite, wie die Leute das halt wahrnehmen, natürlich leider, was nicht richtig ist, aber es ist halt so. Wahnsinnig cooler Typ, wahnsinnig gut gespielt und es geht im Endeffekt um so ein Problemkind, das in die Wildnis kommt zu Sam Neill, der wahnsinnig schlecht gelaunt ist, ein schlecht gelaunter Jäger und der da jetzt bleiben soll, um mal so ein bisschen so eine Art du kommst jetzt in den Wald als Bestrafung, um es halt zu lernen. Also sage ich mal, so Systemsprenger, aber in witzig. Und die beiden ziehen dann zusammen durch den Wald und das eskaliert dann alles so ein bisschen hinten raus. Und Taika Waititi erzählt das auf seine charmant, schöne Art, einen sehr, sehr kleinen, aber tollen Film, der so ein bisschen schon so andeutet, wohin es dann später mit Jojo Rabbit und sowas gehen soll. Aber der war noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, kam auch in Deutschland nie ins Kino, war direkt irgendwie nur so ein Heimkino, beziehungsweise ich habe mir auf Blu-ray bestellt und eine Woche später war er auf Netflix. So viel Glück hatte ich dann. Also es ist wirklich ein Film, den viele Leute irgendwie übersehen haben, vergessen haben, aber gerade weil Taika irgendwie so sich so langsam zu einem meiner Lieblingsregisseure mogelt und auch Christian ja sehr, sehr schätzt und wir Jojo mega abfeiern und Ragnarok geil ist und ich super gespannt bin, was er mit Star Wars machen wird, weil die Folge von ihm, die letzte in der Mando-Staffel, die war ja schon wirklich 10 von 10, so, der ist mega. Das ist ein ganz toller Film mit Humor, aber auch viel Herz und das kann der halt so gut, ne? Also der kann so wahnsinnig gut charmant Geschichten erzählen, die nicht ganz so bilderbuchartig sind wie Wes Anderson-Filme, aber trotzdem so malerisch schön irgendwie. Und das finde ich wirklich sehr, sehr geil, deswegen, wo die wilden Menschen jagen. Leider war der lange auch auf Netflix, ist er aktuell auch nicht, weil die haben irgendwie anscheinend alles, was wir brauchen, von Netflix genommen, aber guckt ihn euch auf jeden Fall mal an, der ist toll. Der ist von 2017, glaube ich.
Ja, den mag ich auch. Also ich 16. mochte den auch sehr gerne. Das gehe ich voll mit. Herrlich.
Herrlich.
Herrlich. Ich komme zu einem Film, der, ja, so langsam merke ich auch, so langsam bin ich mal gespannt, wie viele Leute jetzt uns vielleicht mal in der Story markieren und sowas sagen, wie, Leute, guck mal, jetzt gucke ich mir den Film endlich mal an. Das würde mich ja mal freuen. Der Geschmack von Rost und Knochen, Max. Hast du den gesehen?
Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Also der Geschmack von Rost und Knochen ist, die Geschichte ist eigentlich die, dass ein...
Warst du wieder beim Büttner essen oder was?
Die Story ist eigentlich die, dass du quasi, du siehst am Anfang eine Szene wie so ein Typ, der sehr, sehr fit ist und auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger Typ ist, der ist im Club und lernt dann eine Frau kennen und die lernen sich kennen, alles cool, bla bla bla. Irgendwie dann sieht man so ein bisschen, was der Frau so passiert und ihr müssen beide Unterschenkel amputiert werden, denn sie hat einen Unfall, sie ist... also sie ist so Coach für die Säugetiere diese Show da immer, diese, es gibt doch diese Show, wo diese ganzen Orcas immer so rumspringen in den USA. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Also
SeaWorld.
Ne? SeaWorld, genau. Und da ist sie quasi Coach und einer der Orcas fliegt auf sie drauf und ihr müssen beide Beine amputiert werden. Daraufhin weiß sie nicht so richtig, wohin mit sich und kontaktiert diesen Typen wieder und dann trifft er die wieder quasi zum zweiten Mal, um die nochmal zu treffen und dann hat die aber keine Beine mehr. Das Ganze endet natürlich in einer Liebesgeschichte, die aber unfassbar schön erzählt ist. Sehr, sehr hart manchmal ist und ehrlich, sie sind manchmal ein bisschen zu doll. Er hat sein Leben ja nicht im Griff, sie hat keine Beine mehr. Also es gibt auf jeden Fall genug Zündstoff dafür, dass es irgendwie auch mal so ein bisschen doller werden kann. Ist trotzdem wahnsinnig schön erzählt, ist ein sehr, sehr packender Film. Ist mir richtig nahe gegangen damals, als ich ihn geguckt habe. Ist aber auch schon wieder ein bisschen länger her. Deswegen werde ich mir den wahrscheinlich bald mal wieder einlegen, sagt man ja. Dabei werde ich ihn einfach nur anklicken und das kann ich euch auch empfehlen. Das ist der Geschmack von Rost und Knochen. Max hat wahrscheinlich gerade währenddessen Google, wo es den gibt. Ich weiß es gerade nicht, ob es den überhaupt noch irgendwo gibt, weil es auch schon ein bisschen länger
her. Sky Ticket hat den.
Ah, okay, ja. Da könnt ihr den gucken und der Geschmack von Rost und Knochen. Toller Film, habe ich sehr gemocht und ja.
Gut.
Ja.
Dann komme ich mit meinem nächsten Tipp um die Ecke. Und zwar ist das ein Film, den, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ist auch wieder eine Komödie. Es ist eine sehr absurde Komödie. Sie hat ein relativ, in den zwei Hauptrollen zumindest, ein relativ gutes Staraufgebot. Denn er ist mit Jack Black und Mos Def. Und die Rede ist von Abgedreht, aka Be Kind, Rewind. Von Michel Gondry, dessen Name vorhin schon mal gefallen ist in Bezug auf die Musikvideos. Und das ist einfach nur ein Liebesbrief ans Kino. Und an Retro und an alles. Und das schon weit bevor Retro cool war. Es geht um zwei Jungs, die in einer Videothek arbeiten. Also Jack Black als Jerry und Mos Def als Mike. Und die sollen da aufpassen, weil der Videothekenbesitzer weg muss. Ich weiß gar nicht, kommt er ins Krankenhaus? Oder auf jeden Fall müssen sie auf diese Videothek aufpassen. Und irgendwie, weil die so einen Unfall hatten an so einem Elektrozaun, ist Jerry, also Jack Black, elektrisch aufgeladen den ganzen Tag über und macht die ganzen Magnete der Videokassetten kaputt, beziehungsweise löscht die Bänder. Das heißt, dass die ganzen Filme, die da im Regal stehen, nicht mehr da sind auf den Bändern. Es sind leere Kassetten. Und als ein Typ da einen Film ausleiht, stellen sie fest, so kommt er wieder und sagt, hey, da ist gar kein Film drauf. Und sie so, hey, das kann doch gar nicht sein. Dann legen sie ihn ein, merken so, fuck. Dann legen sie noch einen Film ein, noch einen Film ein, noch einen Film ein, merken so, die sind alle weg. Und dann sagen sie, fuck, jetzt ist der Typ nicht da, was machen wir denn? Und diese Videothek läuft eh voll schlecht und ist mitten in so einem, da hängt noch so ein bisschen so eine Jazz-Geschichte hinten dran und sowas. Und dann sagen sie, oder beziehungsweise um so ein Gebäude, was abgerissen werden soll. Und dann sagen sie, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen diese Bänder wieder bespielen. Wir haben diese Filme nicht. Ja, okay, dann, was machen wir denn? Ja, dann drehen wir sie einfach nach. Und dann drehen die einfach die ganze Zeit mit billigsten Equipment. Es nennt sich Schweden. Das ist danach auch so ein bisschen so in so YouTube-Fankreisen und sowas ein geflügeltes Wort geworden für Leute, die mit billigen Materialien berühmte Szenen aus Filmen nachstellen. Und da kriegt der Film eigentlich seinen ganzen Zauber her, weil das alles, was da passiert, wie sie sämtliche berühmte Szenen der Filmgeschichte umsetzen und zitieren mit ganz wenigen Mitteln, egal ob das Ghostbusters ist, ob das Titanic ist, ob das Jurassic Park ist, ob das Rush Hour ist, da sind so viel großartige Sachen dabei, die sie zitieren und wie sie das zitieren und Jack Black und Mos Def in so einer wunderbaren Kombi und das alles noch so Michel Gondry-mäßig so zauberhaft bebildert, der, wo man auch dann merkt, hier lässt er auch so richtig sein Können, was er über die Jahre in Musikvideos gesammelt hat, raus. Das ist so ein geiler Film. Das ist so ein uniker, geiler Jack Black-Film, der so in dieser ganzen Zeit, wo diese sehr viele Jack Black-Komödien, so School of Rock und sowas, ich liebe ja School of Rock zum Beispiel, aber der ist nochmal so ganz anders und der ist nochmal so künstlerisch angehaucht und den hab ich vergöttert. Das war so ein geiler Film. Ich habe den vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und der macht mich immer so glücklich, weil ich den so sehr mag, wie der sich erzählt und wie diese ganzen Geschichten da aufbauen und wie sie diese Filme nachdrehen und was es auch für einen komischen Hype dann gibt und wie die Leute aussehen. Das muss man gesehen haben. Der ist ganz, ganz toll visuell. Das ist ein ganz toller Film und Ich hab da nur Liebe für. Guck den auf jeden Fall. Großes Ding.
Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und
den kennst du nicht?
Den habe ich noch nicht gesehen, ne.
Ah.
Gebe ich ganz.
Gibt's auch auf Sky Ticket tatsächlich.
Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich komme zu einem Film. Da muss ich erstmal überlegen, wie ich den zusammenfasse. Also, der Film ist von 2014 ist er erschienen, aber ich glaube, angefangen zu drehen haben die 12 Jahre vorher. Und die Rede ist von Boyhood. Hm. Das ist meiner Meinung nach einer der interessantesten Filme, was die Machart angeht, weil man quasi eine Familie begleitet hat, über mehrere Jahre hinweg, natürlich keine echte Familie, sondern das sind alles Schauspieler und unter anderem Ethan Hawke spielt damit und man hat die begleitet und hat quasi eine Familiengeschichte erzählt. Viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Die Geschichte eines Jungen, wie der sich verändert, wie der groß wird, wie der am Anfang aussieht, wo man auch so selbst denkt, wo der so hingeht, auch optisch, wo man auch so denkt, was könnte aus dem werden und was dann tatsächlich aus dem wird. Es ist wahnsinnig, das ist eine wahnsinnig packende, finde ich, Art, was zu erzählen, weil es so real wirkt. Und das haben die wirklich geschafft, weil die halt die Schauspieler nicht ausgetauscht haben, sondern gesagt haben, ey, Leute, hört zu, wenn wir den Film machen, dann machen wir den jetzt über 12 Jahre. Und ich finde dafür, dass sie das da rein investiert haben und gesagt haben, wir drehen hier einen Film 12 Jahre lang immer mal wieder, hat der Film mir ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, ehrlich gesagt. Hat einen wahnsinnig schönen Soundtrack, hat eine relativ egale Geschichte, muss man fairerweise auch dazu sagen. Ist ein kleines Familiendrama und das Interessante daran ist eigentlich die schauspielerische Leistung, die Zusammenstellung des Casts und wie der Cast sich weiterentwickelt hat und wie man das Ganze halt mit diesem Cast erzählt hat. Deswegen guckt euch den Film gerne mal an. Ihr könnt euch auch mal den Trailer dazu anschauen. Der Film hat mich damals ins Kino gezogen, weil ich dachte, man hätte tatsächlich einen echten Menschen 12 Jahre lang begleitet. Und hätte dem seine Geschichte so ein bisschen erzählt, was ich auch krass gefunden hätte. Aber trotz alledem hat mich der Film sehr, sehr abgeholt. Und ich fand den outstanding, was die Machart angeht. Und hab mich, das ist ein toller Film, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Hast du den gesehen?
Nee, ich hab den hier stehen, aber ich finde immer, das ist so ein Film, dafür muss man ready sein. Mhm. Deswegen habe ich den einfach irgendwie. Aber irgendwann vergisst man, dass man den hat und dann ist er weg. Ist halt ein bisschen doof gelaufen. Ich habe den leider nie gesehen.
Also das empfehle ich dir wirklich. Ist es ein schöner Film, den man sich mal angucken kann und vor allem ist er sehr interessant. Ist vielleicht eine Viertelstunde zu lang. Mit 2 Stunden 46. Ist er vielleicht eine Viertelstunde zu lang. Und ich weiß noch, das Ende hat mir nicht gefallen. Aber trotz alledem, das mal alles ausgeblendet, denke ich sehr, sehr oft. Und da merkt man ja auch so ein bisschen, guck mal, der Film ist jetzt von 2014, das ist auch schon 6 Jahre her. Ich denke sehr oft an diesen Film. Und das heißt schon was. Ja, das war Boyhood. Das war mein Tipp. Nochmal. Den nochmal raushauen. Bin ich mal gespannt.
Oh. Gibt's auf Join. Habe ich euch rausgesucht. Geil. Aktuell auf Join. Ich glaube auch nicht mal im Join Plus, sondern den kann jeder auf Join gucken.
Stark.
Meinen nächsten Film kann man leider auch wieder nirgendwo gucken. Das ist ein Film, den gibt's nur auf iTunes und Co.
Also ich dachte, einen, den du selbst gedreht hast. Das fände ich auch geil. Also mein nächster Film, den habe ich selbst gedreht. Das ist ein richtig guter Film, aber ich kann euch darüber auch noch nichts erzählen.
Kann ich leider nicht viel sagen, so mehr, aber Ich bin so, für diverse Ex-Freunde so, mit und wir sorgen mal gut Holz, dass der nicht rauskommt.
So ein schwurbliger Typ, Max, das wäre so witzig. Wenn du auf einmal dich so verändern würdest und so ein Typ so, ja, ich habe noch einen Film, den habe ich wirklich, da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben, da habe ich auch Komparsen, habe ich da gehabt. Und das war mit die Bettina, die, mit der bin ich gerade im Rechtsstreit, weil die will doch nicht mehr mitspielen in dem Film. So Dinger irgendwie stark. Ja, okay.
Mein nächster Film.
Hast du eine Banane im Mund? Quer.
War so schön. Mein nächster Film, ich hatte gerade tatsächlich einfach den Zeige und den Mittelfinger so vor die Lippe.
Also.
Der nächste Film heißt, ist mit einem Schauspieler, den wir sehr schätzen, nämlich mit Sam Rockwell in der Hauptrolle. Und nein, es ist nicht Moon, sondern es ist Confessions of a Dangerous Mind von 2002, den ich einfach nur Wahnsinn finde. Das ist basiert auf dem Buch von Chuck Barris. Chuck Barris hat eine Gameshow im amerikanischen Fernsehen moderiert. Und man sagt, und das ist ein bisschen mysteriös, ob das stimmt oder nicht, der wäre gleichzeitig CIA-Agent gewesen. Und diese Geschichte um diesen Typen, wie der dieses Herzblatt-Format moderiert und gleichzeitig noch für die CIA arbeitet, ist einfach grandios. Und da ist ein Star-Aufgebot drin. Also erstmal Regie hat geführt, kein anderer als George Clooney, warum auch nicht. George Clooney hat einfach mal Regie gemacht. Sam Rockwell spielt die Hauptrolle, wird aber dann auch noch als Kind verkörpert von Michael Cera. Julia Roberts spielt mit. Matt Damon ist ganz, ganz kurz zu sehen. Brad Pitt ist ganz kurz zu sehen. Also und hier Maggie Gyllenhaal ist auch wieder drin. Also es hat ein sehr, 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 sehr... Drew Barrymore spielt im Übrigen seine Freunde, also allein in den Hauptrollen, großes Daraufgebot, noch viele berühmte Leute irgendwie in ganz kleinen Rollen besetzt. Man merkt halt irgendwie, dass George Clooney gesagt hat, ach ja, Brad und Matt, wenn ihr doch mal gerade hier seid, oder? Haben wir jetzt gerade Oceans gedreht, dann kommen wir mal ganz kurz hier in die Game Show und setzt euch mal dahin. Das ist großartig. Es ist ein sehr, sehr witziger, seltsamer, stranger Film, der so ein bisschen in die Zeit fällt, wie Adaption auch. Das waren so Filme, die habe ich damals geguckt und war da so, boah, krass. Ey, Confessions habe ich damals auch richtig oft gesehen. Und niemand kannte den. Egal, es war immer so, als ich habe immer so, kennt den jemand? Und immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist ein Film, den kenne nur ich. Also ganz selten habe ich das Gefühl, es gibt Filme, die kenne nur ich, aber Confessions, einer dieser Filme, den kennen gefühlt nur ich. Und das muss ich ändern, weil er ist wirklich fun. Der hat so ein bisschen leichte... Ja, wie beschreibe ich das? Der hat so leichte Vibes von Ocean, also von den Ocean-Trilogie-Filmen, aber auch so, ja, so ein bisschen Soderbergh, keine Ahnung. Dann noch so ein bisschen grimy zwischendrin. Guckt euch den mal an. Der ist sehr, sehr, sehr witzig. Und wir lieben Sam Rockwell. Und alles, was Sam Rockwell macht, ist eh großartig. Gibt's aber auch, wie gesagt, nur auf Amazon und iTunes zu kaufen. Ja.
Ich gucke mir das gerade an. Also ich habe den Film nie gesehen. Ich habe noch nie von dem Film gehört. Das ist wirklich ein richtig geiler Geheimtipp. Muss ich schon mal sagen. Nie gesehen, nie gehört. Den nächsten Film, und es ist dann auch mein letzter Film, wenn ich richtig sehe.
Wirklich?
Nein, es ist mein vorletzter Film, wenn ich richtig sehe. Ich habe ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Filme. Ganz weit hinten hatte also ich.
Our Idiot
Brother hatte ich. Call Me By Your Name hatte ich. Snowpiercer hatte ich. Du hast noch 4.
Ja.
Max, also ich muss falsch gelaufen. Ist ja auch egal. Also, ich mach's ganz kurz. Booksmart ist einer meiner Filme, die ich noch ganz kurz erwähnen wollen würde. Da haben wir aber schon im Autokino drüber geredet. Verweise ich einfach mal auf die Folge. Hört euch mal die Folge an zur Booksmart. Ist ein wahnsinnig guter Film. Ist so eine Coming-of-Age-Geschichte von zwei Mädels, die nur gelernt haben und dann gesagt haben, jetzt lass uns nochmal eine Nacht richtig Gas geben, sonst haben wir unsere ganze Schulzeit über nur gelernt. Und es klingt saulangweilig, ist aber unfassbar gut geschrieben und macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich sehr kurz hiermit, denn ihr könnt euch wirklich die Folge anhören. Den haben wir eine ganze Folge gewidmet. Checkt das mal aus. Booksmart, richtig guter Film. Ist übrigens von Olivia Wilde. Die hatten wir ja gerade eben schon mal in irgendeinem anderen Film. Ist ja wurscht. So, du, Max.
War die nicht eine Her?
Ja.
Warte, ja. Ich habe auch einen Film, den ich auch diese. Also ich bin ja auch Booksmart Hooligan. Ich finde ja wirklich, das war ja für mich der Filmtipp des Jahres. Den habe ich ja schon dreimal geguckt, seitdem ich mir den gekauft habe. Weil ich den einfach, das ist so einer der neuen Filme, die ich einfach laufen lassen kann nebenbei. Mhm. Und der mich so glücklich macht. Also ich sag immer, die Szene auf dem Boot, ne? Hä? In den Geschenketüten, da sind ja iPads drin. Ja, mit allen Fotos aus dem Jahrgang. Das ist alles so. Booksmart ist wirklich einfach nur Liebe, pure Liebe. schrei auch jeden an, hab das auch sogar nochmal beim Man Cave gesagt. Und wir schreiben uns, ich sage immer so, Leute, ich kann das nicht akzeptieren, den muss jeder gesehen haben. Und ich habe inzwischen viele Leute, die mich in Stories verlinken und sagen so, ich guck den jetzt wegen dir. Da bin ich so, das ist Influencertum. Versteht ihr? Nicht, ihr kauft dir die Creme für deine Fresse, sondern guck den Film. Auch ein Film, den ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe, den ich auch sehr mag. Ich weiß nicht, ob du ihn inzwischen gesehen hast. Ist jetzt vor kurzem auf Blu-ray erschienen. Ich habe ihn damals auf dem Flug nach Disney World geguckt. Und zwar ist die Rede von Peanut Butter Falcon.
Habe ich schon gekauft bei iTunes. Sorry für die Unterbrechung. Habe ich schon gekauft, habe ich noch nicht geguckt.
Ja, typisches Max-Phänomen. Also, kenne ich. Aber ist wirklich ein grandioser Film. Spielt so ein bisschen in so einer, ja, in so einem ländlich, Amerika, ländlich, bisschen Hillbilly-mäßigen Gegend. Hier, wie heißt er denn? Shia LaBeouf spielt so einen Typen, der auf so einem Kutter arbeitet, der sich da aber irgendwie, weil er aus Geldmangel so ein bisschen seinen Chef beklaut, beziehungsweise mit dem anlegt und dann auf der Flucht ist und dabei auf einen Jungen trifft, Zack, der Trisomie 21 hat, also der Schauspieler hat das natürlich, jetzt keine Maske, sondern er hat das natürlich wirklich, und der ist aus dem Altersheim geflohen, weil den haben sie einfach, obwohl er eigentlich in Behindertenheim gehört, haben die den einfach ins Altersheim gesteckt, und er wohnt da mit einem alten Typen zusammen und sagt halt irgendwann so, ich hau jetzt ab, ich will Wrestler werden, weil er so eine Wrestling-Kassette hat, die er sich sein Leben lang schon reinpfeift, die schon richtig, richtig alt ist, das ist so ein VHS-Tape, und er will Wrestler werden und will jetzt raus und will auf diese Wrestlerschule, von der auf diesem Tape halt die Rede ist. Und dann treffen die beiden aufeinander und erleben sozusagen eine Art Roadtrip, kann man es fast nennen, auch wenn die natürlich irgendwie nur auf der Flucht sind und zusammen laufen und so ein bisschen dieses Ziel verfolgen. Ungleiches Paar, der Tyler, also der Shia LaBeouf, da ist mir überhaupt kein Bock auf den. Zack ist natürlich so ein bisschen naiv und erklärt ihm das alles, und dann ziehen sie da zusammen los. Tyler aber eigentlich also ein anderer Vorwand, als er vorgibt so. Und dann kommt noch Elena dazu, die sucht nach Zack, sozusagen seine Betreuerin gewesen, und die sind dann so als Dreier-Couple unterwegs, und natürlich gibt es dann eine kleine Liebesgeschichte zwischen Elena und Tyler, und am Ende kommen sie dann auch, und das Ende ist irgendwie so schön dramatisch, seltsam, strange. Dann spielt noch Jake the Snake Robert mit, das war ein Wrestler, den ich schon live gesehen habe in den 90ern, der spielt da auch mit, der inzwischen ganz schön in die Jahre gekommen ist natürlich. Das ist ein richtig schöner Film, der ist ganz klein, den kann man schnell übersehen. Man vermutet nicht, dass der Transformers Shia LaBeouf, der dann irgendwann so artsy wurde, nochmal sein Comeback in sowas hat, macht aber irgendwie Sinn und ist auch schön. Und das ist ein ganz kleiner Film für zwischendurch, der natürlich dadurch, dass er jetzt neuer ist, dass er jetzt erst vor ein paar Monaten, ich glaube vor 2 Monaten im Mai oder sowas, erschien der auf Blu-ray, den kann man natürlich noch nicht auf Netflix gucken, aber den kann man sich bei iTunes leihen oder kaufen oder bei Apple, bei Amazon. Ja, den mag ich total gern.
Schön, das klingt gut. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Freue ich mich drauf. Kommen wir zu meinem letzten Film. Danach bin ich ja durch. Du hast ja irgendwie noch 2. Aber auch kein Problem. Ich wollte noch unbedingt einen deutschen Film mit reinnehmen. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich nehme. Wichtige deutsche Filme wären für mich zum Beispiel gewesen Lamborg. Den habe ich früher oft geguckt. Ist mir dann immer irgendwie ein bisschen zu blöd gewesen, weil es jetzt kein Geheimtipp ist, finde ich. Das Leben der Anderen haben bestimmt viele nicht auf dem Schirm. Habe ich auch so lange drüber nachgedacht, ob ich den vielleicht reinnehme, weil es ja ein grandioser Film ist. Genauso wie Die fetten Jahre sind vorbei. Am Ende habe ich mich entschieden, kein Pardon mit reinzunehmen, wo ich immer noch glaube.
Über den habe ich aber auch über nachgedacht, auf jeden Fall.
Ja, wo ich immer noch glaube, dass es für ganz viele Leute ein Film ist, der nicht auf deren Radar ist, wo man auch fairerweise sagen muss, das versteht man total, weil das ist ein Film, der ist nun, naja, ich glaube, wann kam der raus? Lass mich mal ganz kurz gucken, 1993, da war ich 3 Jahre alt, also das ist schon eine ganze Weile her. Eine ganze Langeweile sogar schon her. Und kein Pardon ist so einer der Filme von Harpe Kerkeling, wo man mal wieder sieht, warum der Typ einfach nur einer der absoluten Urgesteine deutscher Comedy ist. So, der Typ ist, glaube ich, damals wie alt wird er gewesen sein? 93, das ist ja fast 30 Jahre her. Also der war super jung. Harpe Kerkeling ja sowieso in seinen Jungs, also schon seinen Mitte 20ern war der ja schon Superstar, das darf man ja auch nicht vergessen. Richtig krasser Typ. Wurde von mehr als 500.000 Menschen im Kino gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Mit dem großartigen Heinz Schenk als Heinz Wäscher. Und in dem Film geht es eigentlich nur darum, dass Peter Schlönske die ganze Zeit
und sag, Peter Schlönzke.
Der ist bei mir eigentlich schon vorbei. Also dieser Film ist einfach nur, Peter Schlönzke sitzt zu Hause, frisst Leberwurstbrot und kriegt halt im Prinzip die ganze Zeit von seiner Familie erzählt, wie witzig er eigentlich ist. Und die gucken immer die Fernsehsendung Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und diese Fernsehsendung würde er gerne moderieren. Da gibt's dann irgendwann so einen Wettbewerb, so einen Talentwettbewerb, wo man wohl mal hingehen kann. Und er geht dann halt irgendwie auch dahin, wird dann aber nicht genommen und wird dann aber am Ende der lustige Glückshase. Das ist so ein bisschen das Maskottchen von Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und der Heinz Wäscher wird halt auch mal ein bisschen, und er spielt, also Heinz Schenk spielt den perfekten Fernsehmann. Also den perfekten alten weißen Mann im Fernsehen. Damals schon richtig geil umgesetzt. Bisschen zu viel die Mädels am Anfummeln die ganze Zeit und am Kommentare drücken. Die ganze Zeit aber die Männer auch die ganze Zeit so runterputtern, sich selbst so die ganze Zeit so als der absolute Superstar sehen. Und das geht halt so die ganze Zeit. Ist auch schon viel zu alt. Also Heinz Schenk ist, glaube ich, also ich gefühlt 90 in dem Film schon. Und ist halt 1:1 mein Opa. Also wenn der zu dem sagt, der kriegt ja noch das Geld für die Correga-Tabs. Also das ist, als würde es mein Opa sagen. Und in diesem Film sind so viele geniale Szenen. Also ich habe mir heute wieder einen angeguckt. Leute, dieser Film ist voll mit absolut zitierwürdigem Zeug. Der geht schon grandios los. Und diese Szene, über die wir immer reden, Max, diese Flurszene, das ist so, Heinz Wäscher wurde gekündigt und geht dann. Und wir reden immer nur über die Szene im Flur, aber noch viel witziger ist eigentlich die Verabschiedung kurz vorher, bevor die Szene losgeht. Nämlich, Ich hab's extra rausgeschnitten vorhin. Hör dir das nochmal an, wie die Frau dem Tschüss sagt. Das ist, finde ich, das Genialste überhaupt ist, wie die Frau dem Tschüss sagt. Wenn er sagt, ich wollte nur nochmal Tschüss sagen, gell? Und die einfach nur so, ja, tschüss. Der Typ hat da 40 Jahre gearbeitet und man hört so richtig, das Verhältnis war nicht so gut. Also warte, ich muss mal gucken, ob das abspielen kann.
Schnell Tschüss sagen, ne? Ja, tschüss.
Wie mein Oma. Ja. Wie mein Oma, wenn ich schlecht. Ja, tschüss.
Ja, tschüss. Wenn man so zu früh gehen will, ne? Ich gehe dann jetzt, tut mir leid, ich würde gerne noch länger bleiben. Ja, tschüss. Genial. Also, der lustige Glückshase. Leute, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Allein das Lied. So, das ist schon der absolute Knaller. Der lustige Glückshase habe ich schon erwähnt. Das mit den Correga-Tabs. Die Flurszene, unfassbar. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Da ist so viel Geniales drin in diesem Film.
Mein Vater hat drei grunzende Schweine. Habe ich auch in meinem Comedy-Kram würdig zitiert. Musste kurz sein. Es war einfach eine sehr große Hommage an diesen Film, weil ich den auch liebe. Auch überlegt, ob ich den reinnehme. Das ist wirklich, da sind so viele gute Szenen drin, ne?
Also wirklich. Das ist der Film.
Der deutsche Film.
Der Film geht grandios los und er endet mit die abgeschützten Brieftauben, wie auf der Bühne steht und singt Gütersloh, da wurde ich meines Herzens froh, Bielefeld, da habe ich noch ein Bier bestellt. Und das ist wirklich alles von vorne bis hinten ein großartiger Film mit geilen alten deutschen Schauspielern. Dirk Bach spielt noch mit, Rest in Peace und macht wirklich, der Film knallt dir von vorne bis hinten die ganze Zeit ein, also wirklich nur ein Brett nach dem anderen rein. Mega Film. Müsste man eigentlich mal extra hier besprechen. Ich sag's immer wieder, so 90er Jahre deutsche Filme, und da müssen wir eigentlich auch mal den Badesalzfilm besprechen. Also gibt's wirklich viel noch zu besprechen.
Ja, der Badesalzfilm gehört besprochen, weil der wirklich großartig ist.
Aber das ist mein letzter Film gewesen, kein Pardon. Ich musste den einfach mit reinnehmen, Max, weil ich hatte Angst, dass du nicht mit rein ist. Und dann habe ich gedacht, also einer von uns muss es machen, weil sonst wäre es Verrat.
Ja, das verstehe ich.
Es gibt doch keinen Film, den wir häufiger zitieren privat. Das muss man auch mal ehrlicherweise sagen.
So. Deutsche Filme ist das der meistzitierte. Also da sind schon so sehr, also die Klein macht das gar nicht schlecht. Da sind schon gute Dinger dabei. Also kein Pardon. Ich glaube, den haben wir auch zusammen gesehen, ne? Mhm. Großartiges Ding. Liebt den ganz stark. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Film und dann machen wir sozusagen den letzten, da weiß ich, dass du zumindest gesehen hast und auch magst, den machen wir gemeinsam. Mhm. Und einen habe ich jetzt rausgestrichen. Ich habe Königreich von Lama rausgestrichen, weil ich finde, das ist der most underrated Disney-Film mit ganz, sogar mit einer sehr guten deutschen Synchro mit Bully Herbig, den man gesehen haben muss. Aber ich denke, wahrscheinlich ist es der aus der Liste, der am wenigsten unbekannt ist, aber wahrscheinlich trotzdem zu unbekannt, weil er wahnsinnig gefloppt ist damals.
Den mochte ich ja richtig gerne damals. Also ich wusste noch, ich habe den im Kino geliebt.
Mit Gronkh. Willst du vielleicht noch ein kleines Pastetchen? Sehr witziger Film. Sehr, sehr gut. Aber den wollte ich gar nicht nennen. Ich wollte einen Film nennen, den, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, ob wir da jemals drüber geredet haben. Es ist ein Zach Braff-Film von 2004. Es ist Garden State. Boah. Und Garden State ist, hast du ihn gesehen?
Mhm. Der Film spielt, warte mal, wie heißt die schöne Frau, die mitspielt?
Natalie Portman.
Also ich habe Garden State auf jeden Fall gesehen. Es gab, das war die Zeit, wo zwei Zach Braff-Filme rausgekommen sind, glaube ich. Relativ schnell hintereinander, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Naja, es gab insgesamt drei von Zach Braff. Es gab noch diesen Wish You Were Here und den...
den fand ich so ein bisschen... den Wish You Were Here.
Wie hieß denn der dritte? Da war er so...
Warte mal, ich meine den, wo er mit Rachel Bilson... Nee, nicht...
Doch.
Weißt du?
Irgendwas, der letzte Kuss oder so?
Der ist Last Kiss, genau. Der ist saugeil. Das ist wirklich auch noch ein geiler Film. Aber Garden State habe ich auch gesehen, habe ich jetzt aber auch nicht mehr so... Ich könnte ihn jetzt nicht wiedergeben, aber fand ich auch super geil. Also ich wusste noch, ich war richtiger Zach Braff Ultra damals. Ich war so, ey Alter, voll. Der Typ ist ja nur genial.
Da hat er halt Regie geführt und er hat ja schon immer auch bei mitgewirkt bei der Musikauswahl bei Scrubs. Und Scrubs war ja zum Schluss auch nicht nur genial, weil so viele gute Figuren drin waren, sondern weil der Soundtrack auch so krass war und weil die da auch so einen schönen schmalen Grat gewählt haben zwischen völligem Slapstick-Humor und emotionalen Höhepunkten. Das haben die ja sehr gut hinbekommen bei Scrubs. Nicht immer, aber oft. Und Garden State ist ein bisschen mehr artsy. Es geht im Endeffekt um einen Typen, also gespielt von Zach Braff, Andrew, und der kommt zurück nach Hause in sein altes Kaff für die Beerdigung seiner Mutter und trifft dann da auf alte Freunde und alte, guckt halt, also so ein bisschen dieses Heimkommen an Weihnachten, so mäßig, nur halt leider aus einem traurigeren Anlass, weil ich glaube, die Mutter ist irgendwie über die Spülmaschine gefallen rückwärts und dann die Treppe runter oder sowas, war ganz weird.
Geht es nicht auch mit so einer Skateboard-Szene los, wohnen die so am Hang? Wie so Flashbacks, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der Film ist.
Nee,
aber ich habe den safe gesehen. Okay.
Es geht damit los, dass er sehr früh dieses komische Hemd anhat, wo er vor der Wand steht und so. Die Wand hat das gleiche Muster wie sein T-Shirt und so. Ist ein ganz krasser Film. Er trifft dann halt auf Natalie Portman, trifft noch auf einen alten Kumpel. Sind alles so weird, so ein bisschen so, yo, ich führe ich jetzt hier rum und merkt halt, dass er wird die ganze Zeit, ja, da ist er ja aus der Großstadt und sowas. Also, obwohl das ein amerikanischer Film ist, ist da auch viel so Bezug, also auf wenn Leute so nach Berlin gegangen sind und wenn sie dann an Weihnachten nach Hause kommen ins Kaff und werden die ganze Zeit von allen nur so, ah, ist der mal wieder aufgetaucht hier oder was? Weil er auch irgendeinem Werbespot mitgespielt hat, war er so bekannt und alle nennen ihn die ganze Zeit der Superstar und bla bla bla. Und damit konnte ich halt auch irgendwie so relaten, weil, ne, der Sohn von dem einen vom Badesalz und dann bist du, ach, hier und der Superstar ist wieder da, muss jetzt auch wieder. Und das ist alles so kommt mir so bekannt vor. Und Garden State würde ich wirklich zu meinen Lieblingsfilmen zählen, weil ich eigentlich alles daran ausnahmslos liebe. Ich finde, Zach Braff ist für mich bis heute, auch wenn er eher momentan ja nur noch podcastet und sich so ein bisschen die letzten Jahre so ein bisschen so zurückgezogen hat, lieben den ja alle. Der hat sich irgendwie noch nichts so zu Schulden kommen lassen. Und Zach Braff ist so ein Typ, der einfach eine Ausstrahlung hat. Und gerade als JD hat er mir so viel bedeutet und so viel mitgegeben. Ich hab echt gelernt von dem. Und deswegen, ich finde diesen Film grandios, von seinen Filmen mit Abstand der beste, ist der künstlerisch anspruchsvollste, hat einen wahnsinnigen Soundtrack mit den ganzen Shin-Songs und so, ich lieb das. Wenn sie, diese Szene, wenn sie zusammen in diesem Wartezimmer sitzt im Krankenhaus und er setzt ihm die Kopfhörer auf und sagt so, ich zeig dir jetzt einen Song, der wird dein Leben verändern. Und das ist so eine einprägsame Szene, obwohl die so klein ist, die hat sich so mein Hirn gebrannt. Immer wenn irgendwie Leute, wenn ich Leuten so Kopfhörer gebe oder sowas, muss ich immer an diese Szene denken, so, hier ist der Song, der wird dein Leben verändern. Dann geht dieser, das ist so ein unfassbar schöner Film mit so viel schönen Szenen. Der hat so viel filmisch Großartiges da drin. Den muss man gesehen haben. Jeder Zach Braff-Fan muss den gesehen haben. Wish You Were Here ist meiner Meinung nach okay. Letzte Kuss ist cool, aber Garden State ist ein Meisterwerk. Und Kann ich aber gerade auch, glaube ich, muss man mal gucken. Ich gucke mal ganz kurz nochmal für euch, wo man den. Ich glaube aber, es wird wahrscheinlich genauso wie bei den anderen. Gerade solche Filme irgendwie leiden so ein bisschen darunter, dass man die nicht so richtig gut gucken kann. Nee, kann man nirgendwo streamen, muss man kaufen oder leihen. Ist aber auf jeden Fall jeden Cent wert. Und der letzte Film ist natürlich, muss damit aufhören. Ist natürlich, dafür bin ich seit 15 Jahren der Ultra. Ist natürlich der endlose Geheimtipp Napoleon Dynamite. Den Chris, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gesehen hat im Rahmen der Top Autokino Top 100, wo ich ja echt gezittert habe vom Urteil, weil ich war wirklich so, wenn er den jetzt scheiße findet, wird's schwierig in dieser Freundschaft. aber er fand ihn Gott sei Dank gut. Die Geschichte von Außenseiter Napoleon, der bei seiner Tante groß wird, mit so einem völlig verkappten Bruder Kip zusammen, in der Schule ein gemobbter Außenseiter ist, der aber immer noch genug Selbstbewusstsein hat, alle richtig scheiße zu finden und anzubrüllen, auch die Bullies, der ein Lama im Garten hat, der bei seiner skurrilen Tante wohnt, die dann bei einem Quad-Unfall ins Krankenhaus muss und sein Bruder, der Cagefighter werden will. Dann taucht Onkel Rico auf, so ein selbstverliebter Typ, der irgendwann mal so Al Bundy-mäßig einmal einen coolen Move mit seinem Football gemacht hat, anscheinend irgendwie so einmal irgendwas bei der Highschool irgendwie was gerockt hat und seitdem darauf kleben geblieben ist, nicht damit klarkommt, dass er alt wird, in der Midlife-Crisis feststeckt. Und das ist einer der für mich besten Komödien, die es gibt, vielleicht die beste Komödie, die es gibt, weil der mir eine neue Form von Humor geteacht hat, wie trocken der erzählt ist, wie grandios da alle spielen, wie geil John Heder das macht, wie großartig das Finale ist mit der Tanzszene. Napoleon Dynamite bleibt in meinen Augen die beste Komödie in seinem Genre, ist für mich wegweisend auch für so Sachen wie Eagles and Sharks und so weiter und so fort. So all diese Komödien und so dieser Flight of the Conchords Humor und sowas, alles in die Richtung ist einfach großartig, was so trockenen Humor angeht. Und ich finde, Napoleon Dynamite ist einfach der Film, so. Das ist einfach die Komödie. Und es ist in Amerika natürlich auch kein Geheimtipp, aber wir reden jetzt hier auch natürlich vom deutschen Raum und hier in Deutschland bleibt das Ding für immer ein Geheimtipp. Es gibt so, und ich finde, das ist nicht nur ein Geheimtipp, sondern das ist auch so ein Film, mit dem man ganz klar erkennen kann, wie jemand funktioniert. Also wenn du den jemand zeigst und er findet den cool, weil du musst was mitbringen, um den zu kapieren, so, finde ich. Also es gibt Leute, den zeigst du denen und dann sagen die so, kann ich was mit anfangen, weil das ist ein schlauer Film.
Ja.
Und es gibt Leute, die finden den richtig, richtig kacke. Und dann merkt man, dass man vielleicht so ein bisschen, weil es gibt, bei manchen Filmen ist es egal, ob man die gleichzeitig beide gut findet oder nicht. Aber ich finde bei dem, wenn man da auf dem gemeinsamen, dann related man noch ein bisschen mehr. Also das kann man tatsächlich, ich will nicht sagen, dass jeder, der nicht kapiert, nicht einen mit einem relaten kann, aber ich glaube, man ist sich noch ein bisschen näher, wenn man den rafft. Ich finde, Napoleon Dynamite hat mir in meinem Leben immer ganz, war ein ganz guter Kompass, so mit Leuten den zu gucken. Ich liebe den, ich habe den schon, keine Ahnung, wie oft ich den gesehen habe, ich kann den mitsprechen. Also das ist wirklich ein großartiger Film.
Geh ich mit, Max, geh ich mit. Ich kann zwar nicht mitsprechen, aber verstehe ich total. Ja, dann sind wir am Ende angelangt unserer großartigen Reise durch verschiedene Filmtipps. Es waren die Geheimtipps, ein paar von denen habt ihr wahrscheinlich schon gekannt. Vielleicht ja nicht. Und dann könnt ihr euch jetzt, weil ich habe jetzt auf jeden Fall Filme, die ich nicht auf dem Schirm hatte, vor allem die zwei Jack Black Filme. Der eine ist bei mir so lange her, High Fidelity, dass ich wirklich gar keine Ahnung mehr habe und der andere Wiese noch gleich abgedreht. Der
abgedreht.
Den habe ich noch gar nicht geschaut. Also die muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Und du musst dir den Geschmack von Rost und Knochen angucken, Max. Und nee, Call Me By Your Name hast du ja schon geguckt, ne? Ganz weit hinten musst du den noch angucken. Way, way back.
Ja, ja. Ich muss auch ich habe ganz weit hinten nicht gesehen, Our Idiot Brother nicht gesehen.
Ach, Our Idiot Brother auch nicht, okay.
Ach,
Boyhood hast du ja auch nicht gesehen.
Boyhood habe ich nicht gesehen. Searching for Sugar Man habe ich nicht gesehen. Schon ein paar Sachen nicht gesehen, die hier drauf sind. Ich gucke gerade auf die Liste. Aber natürlich die wichtigen, wie Kein Pardon, den habe ich
gesehen. Den dafür 20 Mal, das ist auch umso wichtiger. Gut, dann würde ich sagen, machen wir so langsam hier den Laden dicht. Ich weiß nicht, wie lange der Podcast geht. Für mich, also mir kommt das sehr, sehr lang vor.
Ja, ja, schon. schon 2,5 Stunden.
Schon so 2,5 Stunden. Damit die Leute sich ein bisschen entspannen können, machen wir jetzt Schluss. Wir hören uns, glaube ich, nächste Woche schon wieder. Ja. Vergesst nicht, dass wir noch einiges in den Shownotes stehen haben, Leute. Da nochmal reingucken.
Sind ja heute nur 3 Sponsorings hier drin.
Falls ihr sagt, Moment, da war noch was, genau. Guckt doch da nochmal rein. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Autokino.
Autokino, genau. Das war's.
Richtig. Tschüss.
Tschüss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.